Wir sind noch mittendrin in den Viertelfinal-Playoffs und da platzen wir einfach mal rein mit der Eishockey-Show und das gehört sich auch so. Schönen guten Abend, herzlich willkommen, guten Mittag, guten Morgen. Wir freuen uns auf eine besondere Sendung heute, denn ich bin natürlich nicht alleine im Studio und sofort geht die Kamera rüber zu unserem Special Guest bei Basti Schwede, den ich natürlich auch recht herzlich begrüße. Danke. Und mir heute im Studio, Basti. Du kannst ihn besser ankündigen, vermute ich, als kein anderer. Er ist ein bunter Hund, kann man schon sagen.
Er ist ein bunter Hund. Er hat 805 DEL-Spiele. Er ist der aktuell noch spielende Verteidiger mit den meisten Playoff-Punkten in der Liga. Er trägt die Nummer 90 und sein Name ist Konstantin Braun. Herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, cool, dass du da bist. Ja. Dass wir ein bisschen Zeit haben zu quatschen. Heute hier in unserer besonderen Atmosphäre. Ne? Guck mal, wir haben extra
Kamin angemacht für mich.
Extra ein bisschen Kaminlicht, ja, Kaminfeuer.
Weißt du, bei all diesen Emotionen und dieser Hitze, die DEL Playoffs gerade haben, bringen wir das Eishockey-Volk mal ein bisschen
runter. Genau, das Schöne ist ja, wir können ein bisschen quatschen und uns über die Serien unterhalten. Wir können über Eishockey im Allgemeinen reden. Also wir müssen übrigens uns nicht an einem Thema festhalten und festhangeln, sondern wir laden natürlich hier auch, du kennst das vielleicht, weil du auch schon mal dabei warst, jeden da draußen ein mitzumachen. Aber bevor ich das tue und euch auch auffordere, hier vielleicht bei der Sendung dabei zu sein, darf ich natürlich nicht vergessen. Ja? Er ist auch da. Queen hat extra früher den Song It's a Kind of Magic für ihn geschrieben. Hier ist Magic Mike.
Das ist sehr nett. Ja, hallo an euch alle.
Er hat heute echt ein Problem, der Mike übrigens. Mike hat ein Problem, wir hauen sie jetzt schon raus, Mikey.
You got a problem?
Weil der Bildschirm auf der linken Seite steht.
Das verwirrt mich absolut. Sieht man vielleicht hier, sonst ist der Bildschirm immer hier. Jetzt ist er da. Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Das ist ganz verrückt. Also wenn ich irgendwann umfall, lasst mich liegen einfach.
Nein. Wir sind ja schon auch so ein bisschen, auch vom Alter her, ich besonders, auch so ein bisschen das pädagogische Erziehungspersonal und dementsprechend achten wir natürlich auf dich. Ah, okay. Fürsorgepflicht.
Danke.
So viel Zeit muss sein. So, dann natürlich gerne jederzeit mitmachen, wie immer. Warum muss ich das eigentlich sagen? Weil ihr es wisst, aber trotzdem, vielleicht wisst ihr es nicht, habt es vergessen. Durch die hektischen Playoffs im Fieber. Also, eishockeyshow@magenta.de wäre zum Beispiel die Mailadresse, wo ihr uns erreichen könnt und selbstverständlich auch immer über die bekannte WhatsApp-Telefonnummer hier rein in die Sendung, in die Show. Falls ihr eine Meinung habt, kommentiert, zelebriert, zementiert eure Meinung, genau, oder stellt Fragen an unseren Gast heute, an
Tine Konstantin Braun.
Heißt ja, wie heißt du nochmal?
Konstantin Tine Braun.
Konstantin Tine Braun, jawohl. Genau. Wir haben im Vorfeld schon drüber geredet. Ne? Ja. Was ist eigentlich so die perfekte Anrede für Sie, Herr Braun?
Also gerne Herr Braun auch, aber Tine ist schon gut. Okay. Ne? Es ist halt im Eishockey einfach sehr weit verbreitet und es passt schon.
Okay, du darfst schon Sie sagen.
Ja.
Ja, okay, gut. Okay. Haben wir das auch eingeordnet?
Okay, Herr Bandermann.
Du kannst uns vor allem nachher echt ein bisschen was erzählen, weil ich total gespannt bin, wenn jemand wie du hier ist, der weiß, wie man Meistertitel gewinnt mit Mannschaften oder vor allem eben mit den Eisbären Berlin. 5 in der Zahl. 6 waren es sogar, ne?
Ja.
Stimmt, wir haben hier 5 stehen, aber man darf den einen natürlich den einen dir nicht wegnehmen irgendwo.
Ja,
du kannst es ja auch nochmal aufklären, warum.
Ich habe extra noch gefragt. Also ich habe bis vor ein paar Wochen auch immer gesagt 5 und dann hatte ich ein Gespräch mit meinem Sportdirektor und langjährigen Mitspieler, mit dem Usti. Und er sagte zu mir, so, wie viel hast denn du? Ich sage, 5. Sagt er, nee, du hast doch 6. Sag ich, naja, Usti, aber ich habe da kein einziges Playoff-Spiel gemacht. Ja. Dann meinte er, aber du hast ja über die Hälfte der Vorrunde gespielt, also bist du offiziell Teil der Mannschaft und darfst diesen Titel auch für dich annehmen. Also habe ich jetzt 6. Brauche nicht mehr 5 sagen.
Finde ich auch. Gehört dazu.
Oder?
Halbes Dutzend einfach
richtig,
mal vorgemacht.
Richtig, richtig. Genau.
Also von daher bin ich nachher super gespannt, was du vielleicht zu sagen hast, so über, ich suche mal nach dem Rezept für den Meistertitel. Mhm. Also was sind so die Zutaten ins Töpfchen rein, wenn du die Herdplatte anmachst, was brauchst du, um Meister zu werden? Können wir nachher noch ein bisschen drüber quatschen.
Reden wir
wollen natürlich heute auch darüber reden, was die Serien machen. Wir haben 2 Mannschaften schon im Halbfinale. Glückwünsche gehen raus an Bremerhaven und an den ERC Red Bull München, an den Titelverteidiger. Die stehen beide im Halbfinale. Und ansonsten haben wir noch 2 spannende Serien vor uns. Die Eisbären Berlin, ja mittlerweile mit 3-1 in Führung gegen die Adler Mannheim und in der Serie Straubing gegen Schwenning. Wisst ihr, da draußen steht's. Während wir jetzt hier reden, 2-2, also die einzige Serie, von der wir jetzt schon wissen, es werden ein paar Spiele mehr, vielleicht sogar 7, aber auf jeden Fall wären es schon mal 6 an der Zahl. Ja, Basti, womit steigen wir ein? Hier im Brotzeitbrettel haben wir auch übrigens, ne? So viel Zeit muss sein hier, guck mal.
Alles für dich vorbereitet, greif zu.
Ja, schön für mich vorbereitet wahrscheinlich.
Ich nehme ein Träubchen hier.
Träubchen?
Ja, stay light, ne?
Ah, lass gleich runter,
mal ein
neues Träubchen.
Hier, guck mal.
Patti Reimer haben wir auch dabei.
So.
Mit dem war ich jetzt erst in Ischgl vor ein paar Tagen noch. Der kam zum Skifahren dazu. Sehr lustiger Mensch auch.
Also der Patrick, der fährt mit euch noch zur Abschlussfahrt, der ist schon immer noch schwer mit Nürnberg verbunden, oder?
Ja, der war ja auch extrem viel da während der Saison, natürlich für jedes Düsseldorf-Spiel war er da, war aber auch sonst viel in Nürnberg und dadurch, dass der mit Websi so eng ist, hat der gesagt, ey, ich komme auch mal noch eine Nacht zum Skifahren dazu. Also fand ich auch geil.
Ja, cool, absolut. Also noch gehen natürlich wie immer jedes Mal, wenn wir eigentlich dieses Bild ansprechen, gehen Grüße raus, ist ja klar. Dann lass uns vielleicht damit starten in unserer Sendung heute. Wir haben viel vor, viel zu besprechen. Wie wäre es, wenn wir mal kurz deine Meinung einholen rund um euren Club, nämlich die Ice Tigers, deine Serie, deine Saison. Mhm. Du bist ja, finde ich, schon so ein bisschen ja, in so einer Endphase deiner Karriere, darf ich das sagen, mit 36, glaube ich, jetzt,
ja,
oder?
Man kann ja? das schon so
Geburtstag
sagen.
Geburtstag ist nicht lange her, von daher veröffentlichen wir das ganz offiziell. Was war das für eine Saison für dich persönlich, aber natürlich auch für die Nürnberger Ice Tigers?
Ja, für mich persönlich war es natürlich erstmal neues Umfeld wieder. Ich musste die Mannschaft kennenlernen, den Trainer kennenlernen. Der Trainer, was ich im Nachhinein gehört habe, auch von ihm selbst, hat auch gesagt, dass er mit der Verpflichtung von mir nicht so zufrieden war, weil er jünger werden wollte. Der Usti hat sich da aber durchgesetzt, weil er einfach die Erfahrung gebraucht hat. Ich habe so ein bisschen gebraucht, um meine Rolle zu finden, meine Position zu finden. Und dann habe ich einfach Eisige gespielt, wie ich immer Eisige spiele. Die Rolle war anders als in Bietigheim. Ich war mehr so für die Defensivarbeit zuständig, Unterzahl und die Top-Reihen zu bespielen vom Gegner. Und die Saison an sich in Nürnberg, abgesehen von dieser 10 Spiele Losing Streak, glaube ich, haben wir eine sehr ordentliche Saison gespielt. Gerade mit den ganzen jungen Spielern, mit vielen Jungs, die das erste Mal in Europa sind, denke ich, dass wir jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet sehr zufrieden sein können mit der Saison.
Ja, erste Playoff-Runde erreicht, hab dann am Ende gegen die Adler in Kürzeren gezogen. Aber trotzdem, zufrieden heißt ja dann auch zufrieden vom Umfeld. Ne? Also ich meine, das ist ja eine schwere Saison gewesen. Basti, wir haben immer wieder auch drüber gesprochen, ne? Dass man schon auch das Gefühl hatte, Nürnberg ist eine Mannschaft, die Probleme kriegen könnte. Am Ende hatten sie eigentlich gar nicht so große. Ne?
Nee, das stimmt. Nürnberg hatte halt jetzt schon wieder so das Problem, dass man echt nicht wusste, was macht man, wohin geht man? Ich meine, die haben Tine geholt, um jemanden, der zu holen, wie gesagt, mit sehr viel Erfahrung, der Eiszeit fressen kann. Du musstest nicht so viel auf dem Eis stehen wie im Bietigheim.
Nee, Gott sei Dank.
War ein bisschen zu. Dann hast du natürlich auch neue Importspieler geholt, die das erste Jahr in Deutschland spielen. Und da war es ja dann auch nicht immer so. Und ich finde es zum Beispiel einen guten Move jetzt, dass die verlängert wurden, der Barrett und der Gerard, weil ich glaube, dass die eigentlich ein gutes Potenzial haben. Und ich finde, den Jungs musst du auch mal, und das sind ja junge Importspieler noch mal die Chance geben, so sich einzugewöhnen. Ja, ich glaube, dass die ganz gut performen werden im letzten Jahr. Aber ich war eigentlich schon überzeugt, dass Nürnberg relativ wenig mit dem Abstieg zu tun hat.
Ja, für uns war halt das Minimalziel der 10. Klar hätten wir gern höher in der Tabelle gestanden, aber das Minimalziel haben wir erreicht. Und wie der Basti schon sagt, die Jungs, die halt neu nach Europa gekommen sind oder neu nach Deutschland gekommen sind, die brauchen halt eine gewisse Eingewöhnungszeit. Es ist eine größere Eisfläche, es wird ein bisschen anderes Eisige gespielt. Jeder Trainer mag ein bisschen anderes System. Und wenn du dann irgendwie mit 24 Jahren über den großen Teich kommst und hast nichts dabei, außer dein Hund und deine Freundin, die dir irgendwie, die du kennst, braucht man da schon ein bisschen, um anzukommen halt, ne? Aber innerhalb der Mannschaft hatten wir...
Sag mal, das finde ich ganz interessant, weil in Nürnberg war ja Olli Mebus weg, Integrationsfigur. Patrick Reimer plötzlich weg, Integrationsfigur. Schon zwei, die Kabine geprägt haben über Jahre. Wie war das, warst du auch so mitverantwortlich, dass sich da so eine neue, vielleicht nicht Hierarchie, aber so eine neue Gruppendynamik in der Kabine auch findet?
Ja, naja, ein Teil meines Jobs war logischerweise auch in der Kabine als Führungsspieler vorwegzugehen und auch den Mao zu unterstützen, weil der Mao ist jetzt keiner, der irgendwie groß aufspricht. Das war so ein bisschen mein Part, dass ich eben die Jungs anspreche in den Drittelpausen vorne spielen, auch mal unschöne Dinge anspreche. Aber wir hatten von den Jungs so viele gute Charaktere drin, wo jeder einfach jeden mochte. Also man ist jeden Tag gern zur Arbeit gekommen. Auch als wir 10 Spiele verloren haben, haben wir trotzdem gesagt, ey Mann, wir kommen gern zur Arbeit und wir kommen da raus. Und es hat sich dann so über die Saison rauskristallisiert, dass so 5, 6 Jungs sind, die quasi diese Führungsspielerrolle übernehmen. Aber jetzt, wenn du dir zum Beispiel einen Evan Barrett nimmst, der, wenn du die letzten 10, 15 Spiele anguckst, war dann meiner Meinung nach einer der absoluten Führungsspieler auf dem Eis. Mhm. Weil der ist den Leuten unter die Haut, der hat angetrieben, der hat Stunk gemacht, der hat auch gescored. Und das ist so, der ist dann angekommen und der hat verstanden, was er in der DEL machen muss. Und ich glaube, dass das nächstes Jahr nochmal einfacher wird für die Jungs zu punkten und dass der Kern der Mannschaft bleibt bestehen. Also gibt es auch kein Hierarchieproblem. Ein oder andere kommt da neu dazu, aber das dauert ja relativ nicht so lange, um sich da einzugrooven.
Ja, aber trotzdem natürlich eine besondere Saison. Eine Saison 1 nach so einem Goal. Ja. Absolute, komplette Veränderung so irgendwie auch von der Außenwahrnehmung eines Vereins, wenn jemand so besonders natürlich auch für so einen Club steht. Du hast natürlich auch unter ein paar Trainern in deiner Karriere bislang gespielt, auch unter Tom Rowe. Ich glaube, dazu haben wir auch ein bisschen was im Chat, Mikey, oder?
Wir haben was im Chat. Es kam jetzt schon eine erste Frage. Ja. Und zwar, wie ist denn Tom Rowe so als Trainer? Streng oder locker?
Ich würde einen Tom als Trainer mit Zuckerbrot und Peitsche beschreiben. Der ist sehr, sehr entspannt und auch ein Players-Coach, wie man das im Fachjargon nennt, wenn es gut läuft. Ne? Aber wehe dem, es läuft mal nicht so gut, dann kommt auch mal die Keule. Dann sitzt du dann auch mal eine Dreiviertelstunde Videobesprechung und guckst dir nur Fehler an. Und dann wirst du auch vor der Mannschaft angezählt, was meiner Meinung nach auch in gewisser Art und Weise dazugehört. Das muss auch sein. Jeder muss... Was heißt es auf Deutsch? Accountable.
Ist das eigentlich noch was für die junge Generation oder reagieren die da anders mittlerweile?
Die Jungen müssen da ein bisschen mehr schlucken, aber dafür haben sie ja so alte Jungs wie mich in der Kabine, dass ich dann eben zu einem Roman Keschtau oder zu einem Daniel Lehnhardt oder wie auch immer sie heißen, gehe und sage, Männer, pass auf. Der hat es jetzt gesagt, weil er es sagen muss. Deswegen mag der dich nicht mehr oder weniger. Deswegen wirst du nicht mehr oder weniger spielen. Sondern nimm das einfach an als Kritik. Manchmal hat er es vielleicht ein bisschen forsch gesagt, aber das gehört einfach dazu.
Ab wann hast du das denn gewusst, dass das dazugehört? Also ab wann in deiner Karriere, du warst auch mal ein junger Typ und musstest das vielleicht so ein bisschen über dich ergehen lassen. Wer hat mit dir gesprochen? Oder ab wann wusstest du, ich bin jetzt soweit, ich weiß, wie das Spiel funktioniert und ich bin jetzt der den Jungs das sagen muss, was du gerade gesagt hast?
Boah, bei mir war ja, mein erster Trainer war ja Pierre Paché und der war ja auch so ein kleiner Choleriker teilweise. Und dann hatte ich dann eben Jungs wie einen Sven Felski, einen Stefan Ustorf, einen Steve Walker, die zu mir gesagt haben, ey Kleiner, entspann dich. Ne, nur weil der dich jetzt da rund gemacht hat, vor allem heißt nicht, dass du schlechter Eishockeyspieler bist. Bei mir kam das so mit den ersten Titeln, so 24, 25, wo ich mir dachte, ja, lass dir das Video zeigen, ich weiß genau, was ich zu machen habe. Also wo mich das nicht mehr beeinflusst hat dann.
Also mit einem Selbstverständnis, welches natürlich
durch den Erfolg kommt. Schon mit Erfolgen wächst dein Selbstvertrauen natürlich für dich selber auch. Und aber wenn du das auch nicht hast als Spieler, wenn du jetzt in einem Club nur spielst, der jetzt nicht um die Titel mitspielt, ist das schon was anderes, oder?
Ja klar, ist in der Situation, in der wir waren mit Nürnberg, wenn du da eine 10-Spiele-Losing-Streak hast und nach Spiel 5 zeigt der Trainer dir eine Videoanalyse, wo der auf jeden kleinsten Fehler pickt und dann werden die Jungen auch angesprochen. Klar ist es was anderes. Ne? Ich hatte das Glück, in einer Mannschaft zu spielen, die über fast ein Jahrzehnt die Liga dominiert hat.
Ja.
Also, ne, du hast halt mal ein Spiel verloren, okay. Aber die Jungs, die, was meiner Meinung nach aber auch für die von Vorteil ist, weil die in jungen Jahren mit so Situationen lernen mussten, umzugehen und trotzdem spielen mussten, weil sie mussten ja bei uns spielen. Sie hatten ja keine andere Wahl. Wir haben ja keinen 27-, 28-jährigen Deutschen auf der Tribüne sitzen, aber holen wir mal rein. Die mussten ja weiterspielen. Und die mussten aus dem Loch rausspielen und die mussten mit dieser mentalen Belastung fertig werden. Und ich glaube, dass das denen langfristig in ihrer Karriere sehr geholfen hat.
Spannend. Ein Trainer, über den wir jetzt auch noch reden wollen, den du auch in deiner Laufbahn ertragen musstest, vielleicht auch manchmal. Ich weiß nicht, wie streng er dann war, das kannst du ja auch nochmal sagen, aber der natürlich jetzt nicht mehr in Amt und Würden ist. Uwe Krupp, logischerweise, ist der Trainer, über den ich rede, weil die Kölner Haie ihn nach der Saison entlassen haben. Er hatte eigentlich noch den Vertrag bis 25.
Der hat er erst verlängert, oder?
Trainerteam ist jetzt komplett entlassen worden. Ne? Also nicht nur Uwe Krupp persönlich, sondern alle Co-Trainer auch on top. Wie ist es bei dir angekommen und wie, sagen wir mal, sehr hast du es vielleicht auch erwartet, dass die Kölner Haie diesen Schritt tun in einer sehr schwierigen Saison für die Kölner Haie, die sich ja sehr viel vorgenommen hatten? Es kam auch ehrlicherweise ja schon sehr viel Druck von der Vereinsführung, von ganz oben auch, weil man unbedingt eben in diesen 3 Jahren mit so einem Plan von 2022 weggesagt hat, wir wollen jetzt unbedingt mal in diesen 3 Jahren Meister werden. Endlich mal wieder, nach zuletzt 2002. Sportlich nachvollziehbar aus deiner Sicht?
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man die Saison letztes Jahr von Köln betrachtet, sind sie auch mit Ach und Krach, glaube ich, in die Pre-Playoffs gerade reingerutscht. Und jetzt dieses Jahr haben sie es auch nur in die Pre-Playoffs geschafft, sind dann ausgeschieden. Und wenn du dir so hohe Ziele steckst und dann auch so dementsprechend investierst in Spieler, dann musst du dann auch, als Konsequenz ist immer leider erst als allererstes der Trainer dann dran.
Also verfolgst du eigentlich die Liga immer noch sehr intensiv? Weißt du, machst du ja auch Gedanken, weil du jetzt gleich sagst, ja und das und das. Schaust du alle Teams so ein bisschen an? Hast du so einen Gesamtüberblick weiter über die Liga auch?
Ja, Ja, ich bin einfach Eishockey-verrückt. Ne? Ich gucke mir auch die Highlights an von jedem Spiel. Ich gucke auch, wenn ich sonntags um 14 Uhr spiele und komme nach Hause, dann schalte ich mir Eishockey an. Egal, wer da spielt. Also ich gucke halt einfach für mein Leben gern Eishockey und das ist meine Leidenschaft. Und ich bin da schon auch relativ gut informiert über die Liga.
Hilft ja auch. Ja, wenn man weiß, was der Gegner so als nächstes vorhat. Vielleicht.
Ich muss ja auch wissen, gegen wen ich spiele und was der Spieler kann und was er nicht kann. Und dann hilft dann schon zu gucken.
Der Kölner Haie, weil das ja schon dann auch eine besondere Meldung irgendwo ist, jetzt vielleicht sportlich nachvollziehbar, Basti, könnte man sagen, weil der Erfolg einfach nicht so da war, wie man in Köln auch erwartet hat, mit dieser Zuschauer-Euphorie, mit dem Start auch sicherlich in die Saison. Da ist selbstverständlich alles andere als ein Halbfinale eigentlich eine Enttäuschung, ja, muss man sagen. Ne? Ich glaube, das hätte so ein bisschen die Wogen glätten können, wenn du ins Halbfinale gekommen wärst.
Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man schauen. Die hatten lange Ausfälle von Bärst. Für mich ein unterschätzter, aber sehr wichtiger Spieler für so eine Mannschaft. Dann fällt dir Tureson noch aus, der Topscorer der DEL vom letzten Jahr. Absolut. Und da war klar bis Saisonende. Und man hat da nicht nachgelegt.
Bellen war auch lang verletzt.
Der kam gar nicht mehr so in Fahrt. Und ich glaube schon, dass da, wenn du solche Ziele auch ausgibst und sagst, du willst Meister werden, dann musst du, finde ich, der Mannschaft auch zeigen, auch von oben, wir wollen unbedingt Meister werden. Und ich glaube, da hättest du nachbesetzen müssen.
Ja. Ich glaube, du musst den Support auch dem Trainer nochmal geben, oder?
Musst du dem Trainer auch geben oder auch der Mannschaft immer als Zeichen setzen. Leute, wir tun alles dafür von oben, damit ihr diesen Titel holt. Und ich glaube, nachdem du da nicht nachbesetzt hast und so einen Tourismusausfall einfach auch hingenommen hast und da eben nicht noch jemanden dazugeholt hast, glaube ich auch nicht, dass das von ganz oben vielleicht das richtige Zeichen an die Mannschaft mal war, der du sagst, ihr werdet deutscher Meister. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist natürlich, Uwe Krupp ist ein sehr, sehr großer Trainername in Deutschland, in Europa. Wie besetzt du den nach mit dem Ziel, weiter deutscher Meister zu werden? Also ich glaube, da muss in Köln ein ganz, ganz großer Name her. Sei das von drüben, sei das hier aus Europa. Also ich weiß nicht, wie sie es lösen. Ich weiß nicht, wie die Herangehensweise jetzt ist nach der Zeit von Uwe Krupp. Aber ich glaube, wenn du da ganz oben angreifen willst mit dem europäischen Zuschauerrekord, du hast ja auch da was geschafft, was dich in Europa echt nach vorn katapultiert und ins Gespräch bringt im ganzen europäischen Eishockey, dann musst du da einen ganz, ganz großen Namen präsentieren, glaube ich.
Ja, die Frage ist ja auch, inwieweit man grundsätzliche Struktur neu bedenken muss. Ne? Also vielleicht nochmal über eine Sportdirektorposition nachdenken muss, wie du die Mannschaft dann neu formierst und aufbaust. Ich glaube, da braucht vielleicht Köln insgesamt eine neue Struktur, eine neue Denkaufgabe für die Saison, dass es nicht nur darauf ankommt, vielleicht Spieler XY zu kaufen, sondern eben...
Aber da drängt natürlich auch die Zeit langsam.
Ja, klar, aber du hast natürlich jetzt ein bisschen gewartet. Sie mussten die Saison noch ein Stück weit analysieren. Ich glaube, das gehört dazu. Die Zeit wollten sie sich auch nehmen. Ich glaube, das hatte natürlich auch mit der Personalie Uwe Krupp zu tun, weil du richtigerweise sagst, Basti, das ist eine besondere Strahlkraft. Er ist eine besondere Figur, eine Ikone im deutschen Eishockey, aber natürlich auch im Besonderen darüber hinaus in Köln. Ne? Also es ist sicherlich auch ein Grund gewesen. Aber da bin ich voll bei dir. Das ist keine einfache Aufgabe, da jetzt auch mit einer besonderen Prise Salz diese Position zu besetzen, ne? Oder vielleicht sogar zwei Positionen zu besetzen.
Ja.
Wird spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke halt, wenn du jetzt Köln nimmst als Beispiel mit dem Touristen, dir fällt der Topscorer aus, du holst nichts nach und hältst aber an deinem eigentlichen Saisonziel, worauf auf der Mannschaft aufgebaut war, dass du eben eine Nummer-1-Reihe hast, die letztes Jahr schon extrem performt hat, eine super Nummer-2-Reihe hast mit McLeod, Schütz und Grenier. Und dann musst du halt dann entweder die Saisonziele anpassen oder, wie der Basti schon sagt, jemanden holen. Ja. Weil dir fällt ja ein riesen Faktor weg.
Stimmt. Und das ist auch ein Punkt, finde ich, weil die eine oder andere Mannschaft, über die wir auch noch reden werden heute sicherlich, die haben das gemacht. Ne? Die haben nochmal nachverpflichtet. München ist ein Beispiel, würde mir jetzt spontan einfallen.
Hatte Probleme in der Abwehr, hat durch zwei Zugänge da wirklich brutale Stabilität reingeholt und tatsächlich damit ein ganz anderes Spielsystem irgendwie auch geschaffen, zumindest aus der Abwehr raus. Sehr interessant.
Ja. Bevor wir vielleicht auch gleich auf die Serien kommen, Tine, ich will es jetzt wissen. Bevor wir darüber reden, wer könnte vielleicht deutscher Meister werden, wer hat die besten Voraussetzungen? Zwei stehen schon im Halbfinale, die haben erstmal gute Möglichkeiten, aber es ist immer noch ein langer Weg. Du kennst den Weg aus dem FF. Was ist alles drin an Zutaten? Was brauche ich jetzt, wenn ich in meinem Suppentopf heute anfange, den Meister zu kochen? Was würdest du sagen, sind so ein paar Zutaten, die sind unerlässlich, die braucht jede Mannschaft, sei es der Coach, sei es was auch immer, you name it.
Ja, also anfangen musst du natürlich daran, dass du zu 100% davon überzeugt bist, dass du gut genug bist, das zu schaffen. Also wenn du anfängst zu zweifeln, dann funktioniert die Nummer schon nicht. Also du gehst ja, wenn du jetzt meine Zeit in Berlin nimmst zum Beispiel, wir haben uns Anfang August getroffen und gesagt, wir werden deutscher Meister.
Wann hat das denn angefangen bei euch in Berlin, Tine? Nach dem ersten Meistertitel? Oder hat es Pierre damals auch schon vorgegeben, wir sind stark genug, wir sind eine Mannschaft, die Meister wird? Du musst ja die Spieler auch mitnehmen und überzeugen und diese Überzeugung komplett in die Kabine einpflanzen irgendwann.
Ja, also ich glaube so die letzte Überzeugung mit der ersten Meisterschaft, ich glaube, da waren der ein oder andere in der Kabine gesessen, die meinten, ja, wir haben eine gute Truppe, aber du musst es ja erstmal machen. Ne? Und dann hast du es einmal geschafft und dann war dann eben das Jahr darauf, war, okay, wir werden wieder Meister. Wir haben fast die gleiche Mannschaft. Es kommen 2, 3 Jungs dazu, aber wir werden wieder Meister. Und was du brauchst in den Playoffs ist, du brauchst Jungs, die sich zu 100% mit ihrer Rolle identifizieren. Mhm. Also du brauchst die Jungs, die in Überzahl wissen, da bin ich auf dem Eis. Du brauchst aber noch mehr die Jungs, die sich in Unterzahl in alles reinschmeißen, die keine Sekunde in Überzahl aufs Eis kommen, die aber meiner Meinung nach viel wichtiger sind und die von der Mannschaft auch teilweise viel mehr gefeiert werden als die Jungs in Überzahl. Mhm. Weil die schmeißen sich in alles rein. Du brauchst extrem viele Kämpfer einfach.
Die sich nicht durch Scorerpunkte definieren.
Genau, genau, die einfach ihrer Rolle sich so bewusst sind und sich damit so identifizieren, dass sie da gar keine Ambition haben zu sagen, ich würde aber gerne.
Also Glauben, Rollenspieler,
ja,
plus die richtige Chemie und Zusammensetzung in der Mannschaft.
Genau. Und du brauchst einen Torwart. Wenn du einen Torwart hast, der dir auch mal an einem schlechten Tag vielleicht das 1-0 oder das 2-0 verhindert und dich im Spiel hält, wo das Momentum wieder umkippt, weil eine Großchance, die vereitelt wird durch einen Torwart, wenn der einen geilen Save macht, das belebt die ganze Mannschaft und dann spielst du auch für ihn mit.
Mhm. Brauchst du ein oder zwei Torwart?
Ja. Sehr gute Frage. Ja. Ich bin ja ein schwerer Verfechter der Zwei-Torhüter-Strategie mittlerweile.
Ja. Also ich denke, du brauchst zwei gute Torhüter, aber ich bin der Meinung, wenn du einen hast, wenn sich so die letzten 10 Spiele von der regulären Saison abzeichnet, ey, der hat einen richtig guten Lauf, bei dem passt alles, dann musst du den laufen lassen. Und dann auch, wenn der mal 4, 5 kassiert, dann lass den drin, der hakt es ab und dann ist es neues Spiel 2 Tage später. Also das ist dieses Goldfisch-Prinzip, ne? Du musst wie ein Goldfisch sein. Alles innerhalb von 10 Sekunden vergessen.
Als letztes...
Jeder gute Torhüter ein Goldfisch, oder was, Tine?
Wir haben gleich auch noch was aus dem Chat, aber die letzte Zutat würde ich natürlich schon wissen, wie wichtig ist der Coach, weil du natürlich auch Meister geworden bist mit einem Trainer, der natürlich in Berlin auch seine Spuren hinterlassen hat, wie zuletzt dann auch in München mit Don Jackson, wo ja immer wieder diese Geschichten erzählt wurden. Felle hat uns das auch immer wieder erzählt, dass der einfach auch so ein Typ war, der euch hat auch mal laufen lassen, der diese, wie soll ich das nennen, diese Selbstanalyse der Mannschaft oft auch in den Vordergrund gerückt hat, dass die Mannschaft versteht, was sie tun muss, nicht nur, weil ich das jetzt vorgebe oder sage.
Ja.
Wie wichtig ist der Trainer, vor allem in den Playoffs, wo es vielleicht dann eben auch nochmal auf eine Nuance mehr Coaching, frage ich dich, drauf ankommt, als sonst in der Hauptrunde an Spieltag 17?
Ja, natürlich ist der Trainer auch ein Riesenfaktor. Wenn du einen Trainer hast, der auf der einen Seite ein System spielt, das der Mannschaft zusagt. Ne, du brauchst einen Trainer, der weiß, was für Spieler hat er in der Mannschaft, was kann ich mit denen spielen. Du kannst jetzt mit einer Mannschaft wie München zum Beispiel kein defensives System spielen, weil die darauf gar nicht aufgebaut sind. Und dann brauchst du einen Trainer, der halt auch nach Niederlagen einfach in die Kabine kommt und nicht mit dem Hammer auf den Tisch haut, sondern sagt, ey, vergessen, es war nur ein Spiel, egal wie das Spiel ausgeht. Also der ist mehr so ein Motivator, ein Psychologe in den Playoffs, weil du brauchst nicht mehr erklärt bekommen, was du spielen musst. Du hast das 52 Spiele vorher gemacht und du machst das Gleiche immer noch. Das sind bloß so Kleinigkeiten, wo er dann eben mal einen aufbaut, mal ein bisschen runterholt. Also der ist mehr so psychologisch dann da. Es gibt aber Jungs, Trainer, die kommen gar nicht in die Kabine und überlassen die Mannschaft einfach sich selbst. Das muss man dann so ein bisschen im Gefühl haben, welche Mannschaft hat man, was hat man für Jungs. Aber klar, ohne einen Trainer, der seine Mannschaft kennt, geht's nicht.
Aber sag mal, bei Don Jackson sagen ja alle, die unter ihm gespielt haben, immer wieder, da sticht eigentlich am meisten die menschliche Komponente. Mhm. Ist das tatsächlich so?
Absolut. Und
warum? Was gibt es da für vielleicht jetzt einfach nur ein Beispiel, zwei Beispiele irgendwie?
Ja, beim Donny war das immer so, egal wer du warst, hast du das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft ohne dich nicht geht. Also der hat jedem Spieler das Gefühl gegeben, dass das, was er macht, so wichtig ist, dass er das total gerne gemacht hat. Und auch wenn du mal ein schlechtes Spiel hattest oder mal eine schlechte Phase hattest, hat er dich zur Seite genommen und hat einfach einen Flachs gemacht, auch während dem Spiel manchmal ein Witzchen gemacht mit dir, um dich einfach aus der Situation rauszuholen mental. Und dann bist du aufs Eis und hast einen super Wechsel gefahren. Und dafür hat er ein Riesengespür gehabt.
Es waren aber auch andere Sachen, glaube ich. Also ich habe so ein paar Geschichten gehört, auch außerhalb des Eises, wo er zu einem Spieler kam und sagt, hey, du hast da morgen Einschulung, da kommst du natürlich nicht ins Training, ja, sondern du gehst mit deinen Kindern zur Einschulung. Und der Spieler so, sowas hat noch nie ein Trainer, ja, zu mir gesagt, dass der, ja, auch wusste, dass ich morgen mit meinen Kindern Einschulung, ja, habe und ohne dass ich frage, zu mir sagt, du weißt schon, du hast morgen frei, du gehst zur Einschulung.
Ja, ja, aber beim Donny war halt auch immer die Familie an erster Stelle gestanden. Also egal was war, du konntest damit immer zu ihm gehen, er hat immer ein offenes Ohr gehabt und hat auch immer gesagt, okay, pass auf, egal ob jetzt angenommen, donnerstags wird die Frau, bricht sich einen Oberschenkel, Halsknochen und du weißt nicht, wie du freitags zum Spiel kommen sollst, dann hast du halt nicht gespielt. Das war auch kein Beinbruch. Oder die haben dann geguckt, ja, oder er hat dann geguckt, dass du eben später anreisen kannst oder direkt zum Spiel anreist, wenn die Mannschaft einen Tag vorher gekommen ist. Also der hat immer versucht, den Jungs das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden und gesehen werden und dass es Wichtigeres gibt noch auch als Eishockey, weil Eishockey sind 4-5 Stunden am Tag und die restlichen Stunden musst du ja auffüllen. Ja, und wenn es zu Hause halt nicht funktioniert, kannst du auch auf dem Eis deine Leistung dauerhaft nicht bringen, weil du diesen Druck im Nacken hast, dass es zu Hause nicht funktioniert.
Aber auch dadurch hast du ja als Spieler schon das Gefühl, der macht alles auch für mich, also ja, mache ich natürlich auch, ja, alles für ihn, oder?
Genau, du marschierst für diesen Menschen durch die Wand, wenn er will, weil du genau weißt, du kriegst es zurück.
Ja, cool.
Ja. Aber da muss ich sagen, Donny war mit Abstand einer der besten Trainer, die ich bisher hatte.
Haben sich die Trainer insgesamt ein bisschen verändert, würdest du gerade sagen? Ist es mehr hin zu dieser Art von Menschlichkeit oder was beobachtest du so auch vielleicht in anderen Vereinen? Was nimmst du wahr? Redest du ja auch mit Spielern, mit Bekannten, mit Freunden? Oder gibt es halt immer noch die mit dem Knüppel draufhauen und sagen, ich bin der Imperator und so wie ich und alles andere fällt, ist mir egal, weil du bist ein Angestellter und du machst das, was ich will und Menschlichkeit, naja, irgendwann mal.
Na, also klar, die gibt's immer noch, die Imperatorentrainer gibt's immer noch. Aber ich bin der Meinung, dass es immer weniger werden, weil die jüngere Generation, die hochkommt, gar nicht mehr so mit dem Imperatortrainer umgehen kann, wie ich damit umgehen lernen musste. Mhm. Also es wird alles immer menschlicher, es wird freundlicher. Und ich finde es eine gute Sache, dass da auch der Mensch im Vordergrund
steht. Aber nicht weicher.
Nee, nicht weicher.
Weil das ist ja oft was, da kommt schnell von Fans her mal, ist alles zu weich und viel zu heimelig und weiß ich nicht. Nee. Das eine muss nicht das andere bedingen, oder?
Nee, das ist ein Geben und Nehmen. Die sind so lange mit dir nett und buddymäßig, solange du das auf dem Eis ablieferst, was sie von dir verlangen. Ja. Und wenn du das halt nett machst, kriegst du trotzdem eine vor den Koffer geknallt. Mhm. Aber halt nicht auf die Art, wie es früher war, dass du dann dir vorkommst wie so groß mit Hut, sondern du hast dann ein normales Gespräch und dann gehst du aus dem Gespräch raus und denkst, okay, der wollte mir einfach nur helfen und nicht, der wollte mir irgendwie böse.
Ja. Oder den Mülleimer entgegenschmeißen.
Oder das ist auch schon alles passiert.
Mikey, was sagt die Community auch?
Apropos Imperator, es kam die Frage, wer denn dein härtester Gegenspieler bisher war, auch in deiner ganzen Karriere oder in der Saison
jetzt. Kann ja noch kommen.
Mein härtester Gegenspieler. Also vom Eishockey an sich würde ich da einen Tore Wikingstad herausheben müssen, weil der Typ, der war 1,92 Meter, 1,93 Meter, 100 Kilo schwer oder was, aber der ist mit der Scheibe umgegangen, das war brutal und du bist an den nicht rangekommen. Es war extrem schwer, gegen den zu spielen, weil der halt auch, so, der wusste genau, okay, du drückst ihn ein bisschen rechts, dann hat er sich in die andere Richtung rausgedreht, du musstest so extrem vorsichtig gegen den spielen, damit er dich nicht aussehen lässt wie ein Schulkind. Also ich würde schon sagen, dass der da ganz, ganz oben ist.
Und so in der aktuellen
DL-Zeit? Für alle, die den nicht kennen, Meister mit Hannover 2010, Ikone bei der Düsseldorfer EG, unter anderem auch Tore Wikingstad und der Sohn, spielt er jetzt auch Halbfinale mit den Fishtown Penguins.
Genau. Und aktuell gibt es so ein paar. Also ich spiele extrem ungern gegen den Plachter zum Beispiel, weil der halt, der sieht immer relativ gemütlich aus und dann, aber der kann auf die ersten 2-3 Schritte explodiert, der wenn es sein muss und der hat halt eine Stocktechnik, du weißt nie, was jetzt kommt. Dann hast du auch einen Nöbels zum Beispiel oder einen Leo Pföder, gegen den hasse ich es zu spielen, weil der Leo, ich weiß nicht, wie er es macht.
Weiß er denn das?
Ja, klar weiß er denn. Ich sag ihm das nach jedem Spiel, sage ich, Mann, Alter, jetzt hau doch mal wieder ab von mir, bleib weg von mir, ich will gar nicht gegen dich auf dem Eis sein. Weil der schafft es irgendwie, auch über Härte, der Leo ist auch ein harter Spieler, also der schenkt einem nichts, ne? Aber der schafft es, sich so um dich rumzuwursteln und aus dem Nichts dann eine Nuss zu machen, wo du denkst, Mann, ey, was soll ich noch alles gegen den machen? Also das sind so die drei, würde ich so aktuell in der aktuellen Saison sagen.
Marco aus WhatsApp hat erstmal ein Lob an dich geschickt, dass er sehr geil findet, was du aktuell so machst. Auf dem Eis vor allem, und hat gefragt, zu wem du denn in Berlin noch Kontakt hast, so aus alten Zeiten, vielleicht auch außerhalb des Sportes oder zum aktuellen Team.
Ja, aus alten Zeiten habe ich natürlich mit Frankie Hörtler immer noch Kontakt. Wir telefonieren regelmäßig. Mit dem Buschi habe ich Kontakt. Mit dem Felle ab und zu. Natürlich jetzt mein aktueller Sportdirektor ist, mit dem habe ich Kontakt, ist ein ehemaliger Mitspieler von mir. Und sonst von der aktuellen Mannschaft habe ich mit Mülli immer wieder mal was gesprochen, mit dem Novi. Also die Jungs, die man halt einfach so, ne, mit dem Leo, der war jetzt auch letztens in Nürnberg, der war leider zu einem traurigen Anlass in Nürnberg, aber der war da und da haben wir auch gequatscht. Und wenn ich jetzt in Berlin auch wieder bin, dann trifft man sich mal auf einen Kaffee oder nach der Saison sitzt man mal zusammen. Also das ist schon nach wie vor so.
Mhm. Ja. Spannend. Lass uns, bevor wir wirklich zur aktuellen Playoff-Zeit der
Penny DL kommen.
Wir kommen da noch hin, aber wir haben natürlich auch ein bisschen was vorbereitet, weißt du? Ein so erfahrener Spieler, das bedingt ja automatisch, dass man mal ganz kurz in die Archive abtaucht.
Oh
ja?
Gott.
Komm, wir haben noch ein paar alte Bilder rausgekramt. Lass uns vielleicht mal
Mikey. Haben wir echt, Mikey?
Ja, ja, ich hab eins gefunden, ja. Ich habe einfach alt eingegeben.
Oh, wow. Oh, guck mal.
Oh, wow.
Im Deutschland-Trikot.
Wild und ungestüm.
Da habe ich noch kaum Bartwuchs. Das einzige Bartwuchs, den ich damals hatte, war der am Kinn.
Unten am Kinn.
Da habe ich mir den stehen lassen, so ganz stolz. Ja. Ich glaube, das war mein erster Deutschland-Cup irgendwie.
Ah ja, okay.
2000, weißt du, schlag mich tot.
Ja. Ja, okay.
Ja, da war damals noch Reebok-Ausstatter und das war, wo waren die? Ich glaube, sogar in Mannheim habe ich ihn gespielt damals.
Okay.
Ja.
Was war denn schon, für dich, was war denn schon sehr lange Nationalmannschaft, Tine?
Für mich war Nationalmannschaft immer eine Riesenehre. Also das war für mich auch egal, wie lange die Saison gedauert hat und egal, wie angeschlagen ich war, sobald der Anruf kam, habe ich zugesagt. Mhm. Immer. Also es gab für mich nichts Größeres, als für mein Land zu spielen und mein Land zu vertreten. Auf
4 Weltmeisterschaften waren es
dann? Genau. Und ich habe da jede Sekunde von genossen und ich sage nach wie vor aus Spaß auch zu meiner Frau, der Harry muss meine Nummer verlegt haben, sonst deswegen ruft er nicht an. Ja. Ne? Und nein, also ich, es gibt nichts Schöneres, als für sein Land spielen zu dürfen.
Also völlig egal, mit Ermüdungsbruch in den Schlittschuh rein und
weiter. Vollkommen egal, ja. Ja. Wenn die, natürlich hast du dann dem Trainer auch gesagt, ey, pass auf, ich habe das und das, und dann war immer die Frage, kannst du spielen? Und wenn die das für okay empfunden haben, dann bist du hingefahren. Mhm.
Ja, coole Bilder. Wir haben natürlich auch noch ein paar, Mikey, Bilder, die die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft betreffen. Vielleicht hast du ja auch da ein Gefühl für. Du hast ja ein paar Weltmeisterschaften auch gespielt. Das sind logischerweise jetzt mal Bilder von den letzten ganz großen Erfolgen. Ja. Du hast es selbstverständlich miterlebt, weil wir wissen, du guckst alles an Eishockey und dementsprechend auch Schwarz-Rot-Gold. Was ist so dein Gefühl gerade für die Entwicklung im deutschen Eishockey, die natürlich maßgeblich auf diesen Erfolgen mit Olympia und zuletzt mit der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft darauf fußt?
Mein Gefühl für das deutsche Eishockey ist sehr gut. Ich denke, dass über die letzten, sag mal, seitdem ich meine erste gespielt habe, war 2010, über die letzten 14, 15 Jahre. Was auch eine
sehr erfolgreiche
war. Genau, und wir haben ja dann auch angefangen, immer uns fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Mhm. Das war so der Anfang, das war mal der Startschuss, würde ich sagen. Ja. Das ist eine super Entwicklung gemacht im deutschen Eishockey. Die Nachwuchsarbeit mit den verschiedenen Programmen, trägt Früchte. Wir haben aufgeholt, meiner Meinung nach, zu den anderen Ländern, wo wir ein bisschen was verpasst haben, ein paar Jahre lang. Was man jetzt auch sieht, wir sind immer mehr Deutsche in der NHL, es sind ein paar Deutsche in der Schweiz, wir haben Jungs in Schweden. Ne, also der deutsche Spieler ist international auch mittlerweile gefragt. Und das ist natürlich auch zurückzuführen auf die Arbeit, die im Hintergrund gemacht wird und über die Erfolge, die wir mittlerweile einfahren.
Absolut. Und wir hoffen, dass natürlich dieses Jahr auch wieder mit der Nationalmannschaft ein toller hinzukommt, aber man kann es eben auch nicht auf Knopfdruck ermöglichen, weil wir ja wissen, auch die anderen trainieren jeden
Richtig.
Tag.
Ne? Richtig. Möglicherweise. Wer kommt oder wer ist nicht verletzt und alles.
Das ist ja sowieso dann immer das Verbandsspiel, wo du erst am Ende des Tages Bescheid weißt, wenn das erste Spiel stattfindet, dann hast du eigentlich so den absoluten Startknopf. Mikey, zeig uns nochmal zu guter Letzt die Bilder, weil wir eben über den 6-maligen deutschen Meister geredet haben. Ja. Ich glaube, wir haben ja noch ein Bild und damit können wir ja auch wieder die Brücke schlagen rund um die Penny DL und die Playoffs. Guck mal, weil ich wissen wollte, Tine, diese Bilder wüsstest du jetzt auswendig, wenn es denn nicht hakt, welcher Titel das war?
Das war 2013, mein letzter.
Das ist richtig, glaube ich.
Das weiß ich auswendig. Geht auf die Cappies,
schau. Genau. Ja, ich wusste es auch ohne
Cappies. Guck mal, da ist auch noch
Ich wusste das auch ohne Cappies anhand der Tattoos, die unterm Arm rausgeblitzt sind. Da, die hatte ich in den früheren, ich glaube 2012 und 2011 war der Arm noch so am Anfang und da war er fertig. Aber ich wusste das auch, weil das meine einzige Meisterschaft zu Hause war, wenn ich mich richtig erinnere. Obwohl, nee, lass mal überlegen.
Die 13er war gegen Köln.
Die 13er war gegen, gegen Mannheim, war auch zu Hause.
Die war in Berlin, ganz sicher.
Genau, ja. Genau. Aber das war halt meine letzte und wo ich dann auch am Ende den MVP gewonnen habe. Deswegen weiß ich ganz genau, was es ist.
Playoff-MVP, genau.
Ja.
Wir haben ihn alle gewählt, damals darf aber niemand wissen.
Ja. Meine geheime Wahl. Wie genau, meine geheime Wahl.
Tine, was mich da noch interessiert, weil wir gerade noch bevor wir wirklich reinkommen, was mich noch interessiert, was mich immer bei den Spielern interessiert, was macht die 90 bei dir auf dem Rücken? Woher kommt die? Was hat die für einen Hintergrund?
Die hat gar keinen Hintergrund.
Aber du spielst ja immer.
Ja, aber
88er Jahrgang, also das kann man schon
mal sagen. Ja, 88er Jahrgang, aber damals war Marcel Müller, Elia Oswald und ich kamen neu nach Berlin. Und das war 89 war der Marcel Müller, ich war die 90, der Lia Oswald war die 91, weil die war in allen Mannschaften frei.
Die wurden einfach vergeben.
Genau, das war in der DNL, der Oberliga und der DEL waren die Nummern frei und dann hieß es einfach, du bist die 90. Fertig.
Na, hast du ein bisschen beigeblieben.
Und dann. Es hat ja gut geklappt mit der 90 bisher.
Ne? In Berlin ja auch. Startschuss, ja, das passt schon ganz gut.
Eben, also die hat keine Bedeutung. Mittlerweile natürlich identifiziere ich mich extrem mit der Nummer. Aber
dachte, deine erste Hausnummer, deine ersten Wohnung in Berlin?
Nein, also. die haben einfach gesagt, das ist deine Nummer. Okay.
Der Persche damals, oder wer war da?
Nee, Pete. Verträge gemacht und hat Peter die Nummern verteilt und dann hieß es, ich wurde auch gar nicht gefragt, was willst du für eine Nummer spielen? Das war einfach, du bist die 90, fertig. Ja.
Bevor wir weitermachen, wir haben ganz kurz im Hintergrund eine Umfrage gemacht, dafür bin ich ja bekannt.
Ja.
Und die Umfrage ist, ob Basti das Kissen zur Seite legen soll, weil er immer damit so rumspielt.
Nee, ich bin bereit.
60% sagen ja.
Nein, du musst immer bereit sein hier, weil hier noch eine Kissenschlacht.
Ach so. Das ist jetzt aber komisch, dass du der Einzige bist, der ein Kissen in der Hand hat.
Das wurde schon vorher besprochen und Bei solchen Leuten, die hier drin sitzen, musst du auf alles gefasst sein. Und deswegen habe ich das hier praktisch wie so ein Abzug, weißt du gleich. Falls da irgendwas kommt, dann bin ich da als
Erster. Der alte Pfadfinder, allzeit bereit.
Ja. Immer.
Sehr gut. Okay. Ansonsten ist es klar, dass er auch mittlerweile da irgendwas braucht, was ich festhalten muss.
Ja.
Los, Leute, dann lass uns einsteigen jetzt in die
DL Playoffs laufen gerade.
Analyse und Diskussion rund um die Penny DL Playoffs. Herrlich. Wir freuen uns natürlich. Es ist in zwei Serien durchaus ein bisschen schneller gegangen, als wir das vielleicht auch insgesamt vermutet haben. Aber wir sagen erstmal Glückwunsch an die Fishtown Penguins Bremerhaven, Hauptrunden-Champion und jetzt auch durchgesweept in der ersten Playoff-Runde in der Serie gegen Ingolstadt. War zwar auch zweimal sehr eng bei Overtime, aber am Ende steht ein 4-0, erstes Halbfinale in der Vereinsgeschichte. Also das ist ja mal schon die nächste Stufe, die gezündet wurde. Wie überrascht bist du, dass Fishtown das in der Hauptrunde so souverän gemacht hat, wie sie es gemacht haben und jetzt diesen Groove auch weitergezogen haben in die erste Serie, in die Viertelfinalserie?
Also ich glaube, dass da in Bremerhaven die Hausaufgaben einfach gut gemacht wurden. Mhm. Die letzten Jahre haben die immer so bis zu Spieltag 40 irgendwie richtig gut gespielt und dann sind sie meistens irgendwie eingebrochen und der Kader wurde einfach aufgefüllt und wurde mit Qualität aufgefüllt. Die haben ein bisschen mehr Leute geholt und dass mit denen zu rechnen ist, hat man die letzten Jahre einfach gemerkt. Die haben halt einfach die Tiefe im Kader nicht gehabt, die Jahre davor. Und der Puppisch Alfred Brey und dann haben sie ein Ding,
Alex Sulzi,
als Co-Trainer geholt. Ne, die Slowenenreihe rollt sowieso. Dann mit der Nachverpflichtung von dem Colton, die hat natürlich auch total gezündet. Mhm. Und dann hast du
der Colt für alle Fälle.
Ja. Und dann hast du einen Gutlewskis, der für einen Franz Repp einspringt und mal kurz Torhüter der Liga wird. Mhm. Also das war mir schon klar, wenn die gesund bleiben, dass die da auch auf mitspielen können.
Aber findest du es auch total interessant, dass Bremerhaven ja im Vergleich zu eigentlich allen anderen DL-Clubs einen ganz anderen Weg geht, auch mit den Importspielern, weißt du, Slowenen, Dänen, die dort eigentlich so Vorrang haben?
Ja, auf jeden
Fall. Ist doch schon cool, dass so ein anderer Weg tatsächlich auch funktionieren kann.
Ja, auf jeden Fall, aber das ist halt einfach eine richtig gute Scouting-Arbeit von der Chefetage. Ne, bis jetzt, wenn du überlegst, alle, die er geholt hat, haben mehr oder weniger gezündet.
Hattest du eigentlich mal ein Angebot aus Fishtown?
Ich hätte letztes Jahr, als die Saison in Bietigheim nicht so gut lief, haben sie angefragt, ob ich kommen möchte, um die Saison fertig zu spielen. Aber da hat dann Bietigheim gesagt, nee, wir wollen, dass du hier bleibst, den Abstiegskampf fertig machst. Sonst hätte es sein können, dass ich letztes Jahr die Saison zu Ende spiele. Aber sonst nicht, nee.
Dann hättest du ja vielleicht im...
Vielleicht hätte ich dann
dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, um Nummer 7 zu spielen.
Tiefe gewesen.
Ja, vielleicht. Aber lass uns, weil du das auch gerade angesprochen hast, und auch wenn er das nicht gerne hört, ne, natürlich mal den Baumeister himself hören, Alfred Prey, der ja maßgeblich ohne Frage dafür verantwortlich ist, auch dass die Mannschaft so funktioniert und irgendwie auch so ein bisschen ja ein besonderes Gesicht hat, wie du das gerade auch beschrieben hast, Basti. Das sind seine Worte gewesen nach dem Erreichen zum ersten Mal im Halbfinale mit den Fishtown Penguins.
Ja, heute bin ich natürlich überglücklich. Es war immer mein größter Traum, einmal mit der Mannschaft einmal das Halbfinale zu erreichen. Und das haben wir jetzt heuer geschafft. Und ja, ich bin sprachlos und ich kann mich nur ganz tief vor der Mannschaft verneigen. Es war auch heute wieder eine gute Mannschaftsleistung. Wir haben hier gegen einen unglaublich starken Gegner eine gute Serie gespielt und ich glaube, wir stehen jetzt auch verdient da, wo wir immer von geträumt haben und jetzt schauen wir einfach, wie es weitergeht.
Ja, aber jetzt natürlich wollen sie mehr. Also man merkt ihm immer wieder an, dass das irgendwie so eine Cinderella-Geschichte ist, die er vielleicht ein Stück weit selber nicht glauben kann zu 50%, auch wenn du weißt, dass du eigentlich gute Arbeit gemacht hast und dass das irgendwann nur das sportlich logische Resultat sein sollte. Sollte im Sport logischerweise. Aber irgendwie hat das immer noch sowas Unwirkliches, glaube ich. Und viele denken sich immer noch, ja, okay, jetzt sind sie im Halbfinale. Jetzt haben sie erstmal Pause bis Ostermontag, können noch mal ein bisschen chillen, warten mal ab, wer da kommt. Könnte München werden, ne? Vielleicht von der Art und Weise, wie die Serien gerade stehen, am wahrscheinlichsten. Trauen wir denen denn, also auch wir hier mit unserem Brotzeitbrettel im Studio, vielleicht sogar den ganzen Weg zu? Und spätestens jetzt im Halbfinale sollten vielleicht mal alle aufwachen, dass sie nicht nur irgendwie Erster waren, sondern auch der erste Anwärter auf den Titel sind?
Boah, ob sie als erster Anwärter für einen Titel gelten will, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ist denn alles drin, was du eben in den Suppentopf zum Meistertitel reintun wolltest? Das ist die Frage.
Auf jeden Fall.
Okay.
Also ich denke schon, dass das in Bremerhaven alles im Topf drin ist. Mhm. Und was die Jungs natürlich haben, das ist eine sehr beständige Mannschaft. Die haben 1-2 Spieler mal hier und da geholt. Die kennen sich in- und auswendig, die sind eingespielt. Die haben Harmonie, die wissen blind das System, dessen Puppi spielt.
Ja.
Ne, die wissen auch, wie man gegen eine Mannschaft, jetzt angenommen es wird München, wie man gegen München spielt. Und zu Hause sind die halt eine Macht. Ne?
Ja, bisher wussten sie es noch nicht
gegen ich München. Finde,
das könnte eine ganz schwere Hürde werden. Ne?
Dieses Viertelfinale hat jetzt tatsächlich nicht ganz so viel hergegeben, ja, finde ich. Aber wenn du da auch mal schaust, da hat fast jeder, glaube ich, außer 2 oder 3 Spieler bei Bremerhaven, haben schon mal gescored.
Ja.
Sind da auf dem Scoreboard mit dabei. Das heißt schon mal, die laufen ausgeglichen, die laufen rund, die laufen mit 4 Reihen durch, was für mich jetzt in den Playoffs schon mal so mit ein ausschlaggebender Punkt ist, dass du nicht irgendjemanden forcierst, sondern dass du einfach dein Ding ausgewogen durchspielst. Dass, wie der Tine sagt, jeder sich in der Mannschaft schon mal wichtig fühlt und solche Sachen. Das ist halt extrem wichtig dort. Ja. Christoph Skudlewski ist Torhüter des Jahres. Der hatte eine Serie eigentlich zum Vergessen. Ich meine, der hat ein paar gehalten, aber die Tore, die der kassiert hat, waren so zum Teil, Once-in-a-Lifetime-Tore. Das hat er alles oben eingeschlagen, es waren perfekte Schüsse. Und mit was ging er jetzt raus? Mit einer Fangquote von ein bisschen mehr als 80%, was für ihn natürlich nicht so ein Ding ist. Aber ja, auch das kehrt natürlich so diese Playoffs mal wieder komplett auf den Kopf. Das wollen wir ja alle, das erwarten wir mittlerweile von Playoffs, dass verrückte Sachen passieren. Und da ist... Also von mir, vom Gefühl, was ich aus der Serie gesehen habe, ist da Bremerhaven noch lange nicht an sein Limit gegangen.
Nee, das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass Ingolstadt denen alles abverlangt hat.
Ja.
Ich glaube, die haben das teilweise auch ein bisschen zu locker vielleicht gespielt, was dann am Ende auch an den engen Ergebnissen wieder zu spiegeln war. Ne, aber wenn du dir das erste Spiel zum Beispiel anguckst, haben die ja bis auf irgendwie 10 Minuten die an die Wand gespielt, wie sie es gebraucht haben. Ne, und ich glaube,
die ersten 25 Minuten waren Wahnsinn.
Ja, eben. Also da Ingolstadt gar nicht stattgefunden, ja. Und dann sagt man ja immer, die Mannschaft aus den Pre-Playoffs rauskommen, ne, die haben Rhythmus und dies und das. Aber das hat ja quasi genau andersrum ausgesehen. Und ich bin jetzt gespannt, auf wen sie im Halbfinale treffen. Und das wird dann der erste richtige Test für die Jungs. Und wenn du eine Mannschaft wie München halt kriegst im Halbfinale, die Jungs wissen alle, wie man gewinnt. Da sind Jungs dabei jetzt, wenn du einen Hagi oder wen auch immer nimmst, die haben 3, 4 Titel schon gewonnen, alle anderen haben jetzt mal einen gewonnen, viele haben einen gewonnen letztes Jahr. Ne, da kommt es dann drauf an, haben sie es oder haben sie es nicht?
Ja, ja, kommen wir gleich auch noch zu München selber natürlich, auch in der Art und Weise, wie diese ihre eigene Serie gegen Wolfsburg dominiert haben, aber müssen natürlich auch noch ein Wort verlieren über die Unterlegenen, über die Ingolstädter, die als Vizemeister natürlich eine ganz andere Idee hatten, wie die Saison laufen könnte. Sie haben sich dann über den Umweg, erste Playoff-Runde über Köln, dann in dieses Viertelfinale gespielt, am Ende 0-4. Muss man zugeben, hinten raus auch ein paar Verletzungsprobleme in der Mannschaft von Mark French und dementsprechend, wie du richtigerweise gesagt hast, war es dann vielleicht doch nicht die enge Serie. Wir hören mal den Kapitän Fabio Wagner, der das Ganze nochmal resümiert. Und zwar nicht nur das letzte Spiel, am Ende auch all das, was zum Ausscheiden gesorgt hat.
Oder auch nicht.
Es kann sich immer nur um Sekunden handeln.
Ja, es waren mehrere Situationen. Ja, es war Spiel 2, glaube ich, wenn man jetzt rückblickend sagt, auch in Führung gewesen, 3-1 bis zum letzten Drittel. Und auch in Bremerhaven kurz vor Ende auch in Führung gewesen. Und wie gesagt, wir haben nicht Wege gefunden, das Spiel zu gewinnen.
So, also Fabio Wagner hat gesprochen. Maiki? Ja. Müssen wir dich kurz nochmal resetten oder
nee, ich wollte dich nochmal zwischenfragen.
Ihr redet jetzt einfach mal, ich schau mal, was ich hier noch machen kann. Ich verschwinde mal einfach nur kurz. Okay. Ich verschwinde einfach nur mal kurz. Hier wird aber dann direkt dran
verliert.
Vielleicht liegt es an der Batterie. Das wäre aber zu einfach. So,
während Mike da macht, ihr habt schon im Chat gefragt.
Ja, ihr könnt jetzt zwei Batterien gewinnen.
Größe A. Ihr könnt die Batterien für Mikeys Keyboard
gewinnen. Ja, unterschreibt sie auch noch.
Nee, es wurde schon gefragt, was in dem Paket hier drin ist.
Ja.
Da ist was ganz Besonderes drin.
Ach, ich dachte, in dem Kissen.
Wie im Kissen?
In dem Kissen ist was Besonderes drin,
dachte ich. Sind ein paar
das haben manche übrigens Gewichte. Für ein Kissen gehalten.
Das?
Ja, es hieß, ob man
ist das Kissen.
Nee, ob man das gelbe Kissen also auch gewinnen kann.
Man kann das gelbe Kissen hier gewinnen, aber man kann den Inhalt gewinnen. Wir haben es noch nicht mal ausgepackt, wir machen es jetzt mal auf und zeigen euch, was da drin ist, weil das zum Thema Ingolstadt passt. Ja. Auch da gab es ja gerade was, nämlich den Tausender von Daniel Pieter. Und deswegen haben wir hier ein Original 86er Pieter-Trikot.
1000-Spiele-Trikot, geil.
Genau.
Mega.
Hier von der 1000 drauf.
Ja, das ist doch sexy. Ich glaube, das ist doch für jeden Sammler
das glaube ich
ein absolutes Schmuckstück. Ja, vielen Dank an den ERC Ingolstadt.
Vielen Dank an Ingolstadt.
Verfügungsstellung.
So. Tine, willst du ab? Nee, wir verlosen es natürlich an euch. Ja. Ja.
Hast du eine gute Gewinnspielfrage überlegt?
Ich hätte eine brutale Gewinnspielfrage, aber ich weiß nicht, ob ich die raushauen kann.
Ja, klar. Mir muss aber ein bisschen schwer sein. Wir wissen ja, dass du einfach auch über viele gute Fragen verfügst in deinem Köpfchen. Deshalb hau mal eine Taffe raus.
Weil es ist ein tolles Trikot. Das ist ein tolles Trikot. Was sind da hinten drauf?
86.
Ja. Okay,
Glückwunsch übrigens nochmal an die
1000
Spiele an Daniel Pieter, auch wenn es am Ende natürlich kein Feiertag war, weil Niederlage und irgendwie Ausscheiden, aber trotzdem am Ende des Tages.
Also wer als erster im Chat die richtige Antwort schreibt, das kontrolliert dann der Mikey, wenn er seine Batterien gewechselt hat. Der bekommt dieses Trikot und die Frage ist: Wie viele Spiele benötigte Daniel Pieter in der deutschen Eishockey-Liga, um die 1000-Spiele-Marke zu erreichen?
Okay, also. Das ist die Frage. Danke, Basti. Du hast auch schon einfachere gestellt.
Weißt du's, oder
du es,
oder was?
Du, ich habe da, hab da so eine vage Vermutung. Aber
ja, er hat schon jetzt eine schwere rausgeholt. Ja, ich dachte, das ist so eine mittelschwere, aber ich hätte schon ins obere Regal. Ja.
Ich habe auch leichtere.
Okay. Kann ich jetzt also wenn keine Antwort kommen sollte oder Mikey dann irgendwas sowieso nicht weiß, wer gewonnen hat, weil nichts funktioniert da bei ihm. Guck mal, der bastelt da. Bild des Tages jetzt schon. Können wir das bitte in die Bilder des Tages reinschneiden? Bob, der Baumeister der Elektronik.
Hier ist schon eine 1000 drin.
Der Mikey gibt körperlich wirklich alles.
Ja, aber auch nicht oft.
Kannst du dem Chat noch folgen, Mikey, jetzt?
Ich kann dem Chat noch folgen, ja. Und hier ist schon eine 1000 wurde genannt, Lela. L-H-E-E-L-A.
Dann herzlichen Glückwunsch an die Lela. Die gewinnt das Trikot.
Ist 1000 die richtige Antwort überhaupt?
Ja, die hat natürlich diese raffinierte Trickfrage von Basti Schwele einfach mal kurz ignoriert und gesagt, natürlich, da lasse ich mich doch nicht lumpen.
So, und Lela muss bitte ein was schicken?
Ein
Screenshot von deinem Profil, mit dem du uns hier geschrieben hast, bitte auf unsere WhatsApp-Nummer.
Die kennst du doch auswendig,
Basti. Oder an unsere E-Mail-Adresse, die weiß das selbst auswendig.
Eishockeyshow@magenta.de.
Oder die Nummer hast du.
Jetzt ist eingeblendet. Ihr seht sie eingeblendet. Warum muss ich es wiederholen? Aber es fängt mit 0175 an und dann geht es halt so weiter mit ein paar Zahlen.
Also, Trikot ist weg.
Glückwunsch, Leder.
Klasse Ding. Also, klasse. Danke an ERC Ingolstadt nochmal. Und danke und Glückwunsch an Pizzi für die 1000 Spiele.
Ja,
ich finde den Ring ja cool, den man da bekommt übrigens.
Da kriegt man einen Ring?
Ja, da kriegst du den Ring mit diesem roten Smaragd oder was das ist da drin.
Boah, das muss ich doch noch weiter spielen.
Ja. Ja, hast du noch 195.
Ja, 195.
So 4 Jahre ungefähr.
196. Ja. Mit 40. An deinem 40. Geburtstag 40. machst du die 1000 Spiele voll. Cool.
Das wäre geil, ja.
Ja. Gut, lass uns noch einen Schritt weitergehen, oder? Wir haben noch drei Serien wir haben noch zu besprechen. Drei Serien.
Womit wollen wir vielleicht kommen ja auch noch Fragen an Tine rein hier.
Ja, stimmt.
Wenn der Mikey das Keyboard wieder bändigen kann.
Es funktioniert aktuell. Aber bitte, wir wollen es nicht verschreien.
Okay.
Deswegen, ich gucke jetzt mal so ein bisschen rum, was reinkommt.
Genau, schauen wir. Wir quatschen weiter. Welche Serie steht an, Sesh?
Ja, ich würde sagen, wir sprechen über den Titelverteidiger. Ne? Ja. Weil das ist ja die zweite Mannschaft, die schon im Halbfinale steht. Möglicherweise könnte es sogar zum Matchup gegen den Hauptrundensieger kommen. Aber so weit sind wir noch nicht. Da haben wir es eingeblendet nochmal mit den entsprechenden Vereinslogos. 4-0. Am Ende auch der Sweep für die Mannschaft von Toni Söderholm. Ich habe so das Gefühl, wie ist euer Gefühl, eine Mannschaft, die in der Hauptrunde logischerweise auf hohem Level immer, wir haben es auch kritisiert, ein paar Probleme hatte, nicht ganz so performt hat, wie viele das erwartet haben. Aber jetzt wirkt es zumindest, als wenn da eine Mannschaft um die Ecke kommt, die auf einmal im Rhythmus ist, die on point ist. Bevor das so warm wird hier. Kann man das so sagen?
Ich glaube, wenn man sich die Saison von München ansieht mit dem Umbruch von Jackson auf Söderholm, hat München nicht das Einzige gespielt, das er ausgemacht hat die letzten Jahre. Und die letzten, ich würde sagen, 4, 5, 6, 7 Wochen der Saison und auch die Playoffs spielen sie wieder wesentlich aggressiver. Und das ist halt die Identität von München. Und wenn du halt Jungs hast, die das gerne spielen und die das auch spielen können, dann macht es keinen Sinn, was anderes mit denen zu spielen. Ne? Mhm.
Lass uns mal eine Stimme einholen oder beziehungsweise uns anhören von Philipp Wareka nach diesem Sweep, nach dem 4-0. Ich finde, da kann man ganz gut raushören, dass sich da irgendwas getan haben muss. Auf jeden Fall zumindest nach diesem Viertelfinalerfolg. Mikey, jetzt drück doch nochmal bitte. At the Turntables, Magic Mike.
Ich würde sagen, die ersten zwei Spiele waren entscheidend. Das waren auch die stärksten Spiele von beiden Teams. Und die konnten wir überwältigen. Und ich glaube, nach den ersten beiden haben wir dann gezeigt, dass die nicht mehr herkommen brauchen. Also da haben wir Vollgas gegeben. Wir haben uns, glaube ich, zu der regulären Saison jetzt die letzten 4 Spiele, also 3 Stufen gesteigert. Also das kann man gar nicht vergleichen, würde ich sagen, wie wir jetzt in den Playoffs spielen und wie wir in der Saison gespielt haben. Wir haben diese Downs nicht mehr, wir pushen uns mehr, niemand lässt den Kopf hängen, die Motivation ist mehr da. Es stimmt einfach alles besser.
Also so sprichst du, finde ich, nur, was der Tine sagt, wenn du komplett überzeugt bist von dem, was du machst.
Genau. Also das ist ja auch eine Ansage. Das ist ja nicht nur eine Zusammenfassung eines Spiels, einer Serie, sondern du gehst mit breiter Brust forsch raus und sagst, Moment, wir sind jetzt ganz anders, wir haben keine Downs mehr. Und für mich eine klare Ansage an die Konkurrenz, die man auch geben kann übrigens als Titelverteidiger, finde ich. Das finde ich nicht frech.
Ja, vor allem, wenn du
überhaupt nicht.
Wenn du im Viertelfinale die Mannschaft, die vor dir ist, mit dem 4-0 aus der nach Hause schickst, klar kannst du so sprechen. Und das ist ja das, was ich sage. München hat gebraucht, um ihre Identität zu finden unter dem neuen Trainer. Und die haben das halt genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden und marschieren wie die Zinnsoldaten durch diese Playoffs gerade.
Für mich spielen schon ein paar andere Faktoren, auch diese Eingewöhnungszeit von Mannschaft und Toni.
Ja.
Ich finde auch entscheidend, dass man noch zwar, weil wir mit dem Thema Nachverpflichtungen vorher bei den Haien waren, ich finde mit Lancaster und mit Emil Johansson. Mit Johansson hat man einen Meisterspieler vom vergangenen Jahr wieder mit dazugeholt, die der Mannschaft vor allem im Defensivbereich läuferisch nochmal einen enormen Push gegeben haben. Diese Abwehr ist ein ganz anderer Verbund, als er das vorher war, über den Hauptteil der Hauptrunde. Also da hast du zwei gute Griffe gemacht, was nicht so einfach ist auf dem Verteidigermarkt derzeit europaweit überhaupt. Mit Lancaster auch einen, der zwar noch nicht so scoret, der aber scoren kann. Das hat er in der schwedischen Liga schon bewiesen. Emil Johansson finde ich einen der besten Skater überhaupt in der Liga. Also da kannst du natürlich ganz anders hinten rausspielen, mit einer ganz anderen Wucht, mit einer anderen Geschwindigkeit. Und dann, ich breche es ganz knapp runter, Krämer, Kastner, Hager.
Ja.
Das sind halt brutale Playoff-Spieler.
Ja. Ja, Hager schon bislang ja. Mr. Playoff, ne, in München.
Ja, aber, also. das ist der Hagi ja, seitdem er da in München angekommen ist, ist es beim Hagi ja so. Das hat er sich auch über die Jahre erarbeitet. Er hat alle drei Titel gewonnen mit München.
Nee, er kam ja später.
Hagi
ja.
hat erst 18 und 23 den genau. Titel.
Ja, gut, dann hat er
halt, aber er hat ja mit Ingolstadt den 14 schon
gewonnen. Also, das ist halt, früher hat man gesagt, ey, die 52 Vorrundenspiele, die rutschst du auf der linken Arschbacke durch, Hauptsache du bist in den Playoffs. Und dann sind halt jetzt die Unterschiedsspieler, die dann noch einen Gang drauflegen können. Mhm. Und da gehört ein Hagi auf jeden Fall dazu. Und ein Nico Kremmer bin ich auch der Meinung, dass der mit der Rolle, die er jetzt in München hat, ganz befreit aufspielt und auch wieder Bock hat zu spielen, was ihm in den letzten Jahren vielleicht in Mannheim ein bisschen abgegangen ist.
Mhm. Da haben wir mal ein bisschen exemplarisch auch die Treffer von Patrick Hager.
Ich möchte auch noch mal zu der Mischung kommen, was Atine vorhin schon mal angesprochen hat, dass du gesagt hast, was muss in den Suppentopf alles rein für eine Meistermannschaft.
Ja.
Ich glaube, Nico Kremmer ist halt genau so ein Spieler, der diese Rolle annimmt, die du ihm zuteilst. Ja. Der ist so ein unselfish Player, also dem geht es wirklich nicht darum, ob er 10 Tore schießt, ob er 20 oder ob er nur 3 in einer Saison spielt, sondern wenn du den Nico schätzt und schätzen lernst, was der für dein Team machen kann, dann geht der voll in dieser Rolle auf. Der
blockt das, dann auch mal brutale Schüsse.
Ne? Nico ist für mich auch so ein klassischer Spieler, den bewertest du nicht an Scorerpunkten.
Nein, absolut
nicht. Ist allerdings der zweitbeste, glaube ich, gerade. Ja, aber mal so nebenbei.
Weil er halt Playoff auch kann und
mag. Ja, aber das ist ja umso schöner, wenn ein Typ wie der Nico auf einmal auch anfängt zu scoren. Das ist ja für ihn eine Bestätigung seiner Arbeit. Mhm. Aber der Nico würde das genau Gleiche machen, auch wenn er nicht scoret. Mhm. Der schmeißt sich in den Schuss, der blockt dir bei 5 gegen 3 den One-Timer von weiß Geier wem und humpelt runter und wenn dann 2 Sekunden später wieder Unterzahl ist und er muss rauf, dann geht er wieder rauf. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Du brauchst halt Jungs, die, egal was die machen, gerne machen.
Und die einzige Verletzung, die er hatte, Nico Kremmer, in der Saison übrigens auch, Handverletzung nach einem verdammt hart geblockten Schuss.
Ja.
Mikey.
Wir haben eine Frage aus dem Chat Florian, und zwar an dich, Tine. Wie schafft man so eine Leistungssteigerung am Ende der Saison? Gibt es so einen Playoff-Schalter, wenn man jetzt vielleicht auch München dafür hernimmt, die jetzt gerade performen?
Oh, wie schafft man das? Ich glaube, das hat man entweder in sich oder eben nicht. Aber du hast natürlich jetzt Jungs, wenn jetzt in München nimmst, hast du einen Hagi, einen Kasti, der Sousa meiner Meinung nach spielt, hat auch nochmal einen draufgelegt. Dann hast du die Jungs hinten drin, die ziehen die Mannschaft mit. Wenn du 4, 5, 6 Jungs drin hast, die diesen Schalter haben, die machen alle um sich rum besser und die ziehen alle um sich rum mit. Mhm. Und das ist das Rezept. Du brauchst halt so ein paar von den Jungs und der Rest macht einfach mit.
Ist interessant insofern, wir haben da immer wieder auch drüber diskutiert, weil man es jetzt vielleicht draußen nicht so erwartet hätte, dass München auf einmal das Gaspedal ein bisschen durchdrückt, zumindest in der ersten Serie jetzt gegen Wolfsburg. Die Wolfsburger, die Mannschaft von Mike Stewart, der immer gesagt hat, wir wollen eigentlich da erst den Schalter umlegen, wir wollen eigentlich da erst das Gaspedal richtig durchdrücken, haben sich eine ordentliche Ausgangsposition ja erarbeitet gehabt mit dem 4. Platz, haben das vielleicht nicht so umsetzen können, sonst wäre es kein Sweep geworden. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht. Klar, gibt immer enge Spiele, aber dass da auch Spiele bei waren, wo, das meinte Philipp Wareka ja eben auch, wo Wolfsburg dann auch ein Stück weit weg war von München. Warum haben die das vielleicht nicht hinbekommen?
Ja, gute Frage. Ich denke, dass.
Weil es ist schon eine gut besetzte Mannschaft gewesen.
Ja, logisch. Oder? Aber wenn du dir die Eiszeiten anguckst von den Top 6 Jungs vorne, dann hast du halt Jungs dabei, die haben als Stürmer einen Schnitt von über 20. Und dann, wenn du das.
Verteidiger mit fast 30.
Ja, und wenn du das halt dann eine ganze Saison über machst, das kostet Kraft und das kostet Körner und dann weißt du auch nicht, waren die 100% fit, waren die vielleicht angeschlagen, wie lang sind sie angeschlagen. Also das ist einfach, meiner Meinung nach waren die Jungs zum Zeitpunkt der Playoffs leider überspielt. Mhm. Und das war halt in München, die rotieren mit 4 Reihen und dann haben sie ja auch selbst in den Playoffs Wolfsburg teilweise mit 3, 2,5 Reihen die Spiele bestritten, wo die 4. Reihe vielleicht mal 5, 6 Minuten Eiszeit bekommen. Mhm. Wenn du aber eine Mannschaft hast wie München, die dir jedes Spiel, wie du ja siehst, die 4. Reihe, Philipp Wareka, 12,5 Minuten oder 12 Minuten 50 Eiszeit, da hast du nichts entgegenzusetzen. Dann steht es 2 Drittel lang 1-1 oder 2-1 und ist eng und im 3. Drittel verlieren die einfach dann die Kraft. Das ist normal, wenn du alle 2 Tage spielst und hast aber eine ganze Saison noch in den Knochen.
Ich möchte aber auch wieder auf den Punkt zurückkommen. Ich glaube, bei Wolfsburg hast du in diesem Jahr vielleicht als krasses Beispiel, dass sich da ganz sicher nicht jeder Spieler mitgenommen gefühlt hat und wichtig in seiner Rolle gefühlt hat in diesem Jahr. Also ich fand da so ein paar Sachen, auch wenn es sein Bruder ist, aber das ist ganz egal, Lolle Braun, Gerrit Fauser oft und lange draußen gelassen, denen hat man ihre Rollen, die sie letztes Jahr super noch gespielt haben, hat man ihn eigentlich komplett genommen. Hat dann nur auf, wie es der Tina auch gesagt hat, 5, 6 Spieler so alles gesetzt irgendwie, die viel spielen, die alles spielen, die durchspielen. Und ich glaube, dass da in der Mannschaft ein paar eben hinten runtergefallen sind, die sich nicht so richtig dann mitgenommen gefühlt haben. Und das ist wieder in den Playoffs ein großes Ding.
Wir hören mal den Chefcoach Mike Stewart und seine Zusammenfassung nach dem Aus gegen München.
Über die ganze Saison gesehen, ich meine, wir haben viel erreicht. Natürlich, wir sind sehr, sehr enttäuscht jetzt an. Unsere Ziele waren eigentlich viel weiter in den Playoffs zu kommen. Im Laufe der Serie, wir haben mehr und mehr Verletzungen gehabt und das hat meinen Kader ausgedünnt. Es ist keine Ausrede, ich meine natürlich, München ist eine Top-Truppe und ich möchte München viel Glück in Semifinale wünschen. Ich weiß, wie hart meine Mannschaft arbeitet und seit dem 1. August bis heute, es war lange Phase und Eishockey-Saison, ich soll jetzt sagen, es gibt Ups und Downs, aber unser Effort, unser Einsatz war eigentlich immer in Ordnung.
Ja, ich glaube, ein bisschen Arbeit steckt jetzt auch drin, glaube ich, und einige Verträge auch, die auslaufen, hast durchaus auch ein paar Spieler vielleicht vom Altersgerüst, die ein bisschen weiter sind. Ist jetzt blöd, wenn ich das im 36-Jährigen um die Ohren haue, oder?
Ist alles gut. Ich bin ja safe nächstes Jahr. Mir ist es ja vollkommen egal.
Was ist hier, das sieht mich das Geschwätz von den Typen gerade.
Nee, aber ich glaube, die Serie können wir damit abschließen.
Ja, absolut.
Und ich hatte Spiel 2 in der Serie und da war nach Spiel 1 war für mich schon klar, Toni Söderholm, da spielt jeder zwischen 10 oder 12 und 20 Minuten. Auch Hage und Kasti, obwohl die Unterzahl, Überzahl als einzige beide eigentlich alles so mit durchspielen, kommen die auch kaum über 20, auch wenn viel Powerplay Unterzahl ist. Das ist schon sehr ausgewogen gestaltet gegen eine Mannschaft, die dann eben mit 6, 7 Spielern, die forciert werden. Das geht nicht im modernen Eishockey, ja. Meine Meinung.
Es war dann einfach eine Kraftfrage hinten raus.
So, dann einen Schritt weiter und dann reden wir, würde ich sagen, sehr gerne jetzt
über die Serie. Freut, das sehr.
Ja, weil da natürlich ein bisschen was drin war. Ja.
Kommst du auf Berlin-Mannheim oder was?
Nein, überhaupt nicht. Über was kann ich reden? Ja, ich rede über Berlin-Mannheim, absolut. Steht 3-1 für die Eisbären in der Serie. Wir freuen uns auf Spiel 5, werden wir jetzt hier quatschen. Aber es steckt ja natürlich, Tine, unglaublich viel drin. In erster Linie, weil es ein besonderes Tête-à-Tête gab zwischen Leon Bergmann und einem gewissen Leon Gawanke.
Ja.
Ausgelöst durch die besondere Art und Weise, wie Leon Bergmann seinen Treffer in Mannheim gefeiert hat. Wir können es uns sehr gerne nochmal anschauen. Für alle, die gerade zuhören, ich glaube, ihr habt die Szene im Kopf.
Siegtor in Spiel 2.
Genau, der Game-Winner und dementsprechend auch so ein bisschen die provokante Geste Richtung Adlerkurve. Als Ex-Adler steckte ein bisschen was drin und dann gab es dieses Tête-à-Tête.
Berliner.
Was?
Dazu. Dann kam ja der gebürtige Berliner dazu.
Ja, der kam dann auch noch dazu, genau. Also wer das dann am Ende für sich entschieden hat, ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig, sondern was daraus resultierte.
Hat abseits des
wie hast du das wahrgenommen? Es gab ja im Nachgang unglaublich viel Traffic. Zum einen natürlich, weil beide auch eine Geldstrafe zahlen mussten. Erstmal ist es für dich als Spieler too much, was der Leon gemacht hat. Ich sage ganz ehrlich, ja, es ist provokativ. Er wiegelt ein bisschen auf, aber
wie
oft es ist auch nicht drüber, weil er hat kein, ich sage mal, Beispiel, er macht natürlich das, er macht den Finger hier, seid mal ruhig. Er hat keinen Mittelfinger gezeigt, um mal ein anderes Beispiel zu nehmen. Wie ordnest du das ein? Also ich fand das besonders, aber vielleicht also, gar nicht drüber oder ist es drüber gewesen?
Also ich persönlich fand es nicht drüber. Ich fand es auch jetzt nicht so besonders. Der hat letztes Jahr in Mannheim gespielt, spielt gegen seinen alten Verein in den Playoffs, macht den Siegtreffer oder macht dann den Führungstreffer, was am Ende der Siegtreffer war. Und klar explodiert bei dem die Emotion. Und dass er dann natürlich auch, weil wahrscheinlich die Mannheimer Fans auch vorher dementsprechend ihm das ein oder andere ins Ohr geflüstert haben von außen. Klar, Eishockey ist ein emotionaler Sport. Was dann daraus alles gemacht wurde, finde ich ein bisschen übertrieben. Aber die Szene an sich, ja, das ist halt Playoffs. Da gehört alles dazu.
Wie siehst du das, Basti? Weil ich mich immer gefragt habe, so machen wir jetzt zu viel aus dieser Geschichte?
Nein, ich finde zum Beispiel, lass uns in andere Sportart ganz kurz gehen. Ja. Ich finde es immer so, wenn Spieler, lass es beim Fußball bleiben, gegen ihren Ex-Verein spielen und schießen dann Tor und tun dann so, als würden sie sich nicht freuen und machen so keinen Jubel. Ja, warum nicht? Was soll das? Also, du spielst für einen anderen Verein, du spielst für dich, du freust dich über jedes Tor, du weißt ja gar nicht, wie viele denn noch schießen in deiner Karriere oder irgendwas. Und auch sowas finde ich jetzt, ja, das ist Emotionen, das wollen wir doch sehen in den Playoffs, das wollen wir auch alle haben.
Ja.
Und das ist ja viel zu wenig, dass sowas eigentlich passiert. Und ich glaube, im Endeffekt ist das für mich mit eine entscheidende Situation, die diese Playoff-Serie bewusst oder unbewusst in Richtung Berlin dreht.
Warum?
Weil ich glaube, dass sich Mannheim viel zu sehr damit beschäftigt hat, außenrum, innerhalb der Mannschaft, dass es viel zu, wenn ich souverän bin, sage ich doch, ja gut, dann jubelt der gegen unsere Fans. Die Fans machen da was, das verstehe ich dann auch, dass die was gegen machen. Aber als Club und als Mannschaft sage ich, ja, komm, was soll's? Muss ich auch fragen, was spielt Leon Bergmann für eine Rolle bei den Eisbären Berlin? Hat der diese große Rolle inne, um da groß, ist es ein Marcel Nöbels, ist es ein Leo Pföder? Nein, ist er nicht. Und dann lächle ich doch so, also in Souveränität lächle ich sowas weg und sage, ja, es ist Playoffs, es ist emotional und gut ist. Ja. Ich glaube, mittlerweile verschärft sich, und das habe ich jetzt in Spiel 4 auch erlebt, verschärft sich bei der Rückkehr in Mannheim viel zu viel oder versteift sich Mannheim als Mannschaft viel zu sehr auf Leon Bergmann. Der wurde im ersten Drittel nur attackiert, völlig unnötig zum Teil. Und ich glaube, dass die Gedanken viel zu sehr bei Leon Bergmann sind, als auf dem eigenen Spiel und auf der Serie.
Mhm. Interessanter Gedanke.
Was definitiv für mich ist das ein serious changer. Nicht nur dieses Tor, sondern auch diese Geste. Ja.
Ich glaube, wir haben auch mal so ein Beispiel. Mikey, wo man vielleicht
David Wolf gestern
sieht, dass das auch bebildert werden kann. Ne?
Vielleicht. Hat sich Leon Bergmann geschnappt mal. Sind jetzt zwei Perspektiven.
Das war weit nach Abpfiff übrigens. Er hat aufs Tor geschossen oder irgendwas. Der Leon wurde dann gefahren. Da war schon lang abgepfiffen. Da war alles schon. Also, weißt du, warum? Das ist komplette Energieverschwendung meines Erachtens in eine Sache, die keine ist.
Ja, und wenn, vor allem, wenn du dir jetzt den Ausschnitt ansiehst, am Ende von dem Ausschnitt, der Bergmann lacht,
der lacht sich kaputt.
Ja, genau. Der lacht sich kaputt. Der weiß ganz genau, mit dieser einen Aktion hat er genau das erreicht, was seine Aufgabe ist. Mannheim unter die Haut gehen, die von ihrem Gameplan wegkommen, Jungs wie ein Wolfi oder andere so zu reizen, dass die von ihrem eigenen Spiel wegkommen, die aber Mannheim braucht, um zu gewinnen, weil ein Wolf ist ein großer Faktor im Mannheimer Spiel.
Ja.
Und wenn der aber von seinem Spiel weg ist, hat der Bergmann seinen Job gemacht.
Ich finde ja auch das, was du gesagt hast, Basti, auch ein gutes Beispiel, weil es ist ja auch ein Unterschied, ob ich für einen Verein über 20 Jahre stehe oder wie auch immer, oder sag mal, ich habe nur 10 Jahre da gespielt und bin absolute Identifikationsfigur dieses Vereins gewesen, würde dann so eine Nummer machen, warum auch immer, weil vielleicht die Trennung nicht sauber war oder eben nicht im berühmten beidseitigen Einvernehmen, dann ist das was anderes, als wenn du irgendwo mal warst und hast. Und
Leon war jetzt auch nicht keine wirklich so ein Adler, muss man auch sagen.
Genau.
Dann ist er noch nach Iserlohn ausgeliehen worden für ein halbes Jahr und alles. Also diese Beziehung
was war ja Mannheim nie übrigens enge. Anführt, dass sie gesagt haben, das hat Matthias Binder ja in dem Interview bei Magenta Sport auch gesagt, dass sie eigentlich ihm immer alles ermöglicht haben, auch diesen Wechsel, und dass sie das deshalb sehr despektierlich finden, dass er das gemacht hat.
Das ist ja auch okay.
Ist auch ein Punkt, finde ich,
das muss man aber auch richtigerweise sagen. Das ist ein Punkt, sagen. Den man so sehen kann. Aber muss ich als so eine große und etablierte Organisation wie die Adler Mannheim da überhaupt drauf eingehen? Stell ich jetzt mal nur so zur Diskussion hin. Weil ich glaube, auch sowas, wenn Leon Bergmann sowas macht, dann kannst du das weglächeln als große Organisation und sagen, ja, wir wissen intern, was wir für Leon alles gemacht haben, aber gut, er ist auch nicht mehr bei uns, und dann ist es auch okay. Wir spielen hier Playoffs. Wir spielen hier nicht als Adler Mannheim gegen Leon Bergmann, sondern wir spielen eine Playoff-Serie gegen verdammt starke Eisbären Berlin. Und unser Fokus liegt da drauf.
Dann liegt jetzt auch unser Fokus darauf, weil das ist die Frage. Inwieweit kann man Mannheim noch ein Comeback zutrauen? Ist Berlin aus deiner Sicht nicht durch? Weil durch sind sie erst, wenn sie die 4 unter Dach und Fach haben. Aber inwieweit könnte das vielleicht doch noch eine enge Serie, eine ganz spannende Serie werden. Wir freuen uns alle auf ein Spiel 7. Wir suchen ja nach einer Serie, die irgendwie in die 7 geht. Und das war ja eigentlich das, worauf so alle Eishockey-Fans auch gehofft haben. Weil ein Klassiker, weil so viel drinsteckt, so viel Historie, dass das in die 7 gehen könnte. Warum kann Mannheim zurückkommen und wenn ja, wie? Unter anderem eigentlich auch mit, wir konzentrieren uns wieder auf das Wichtige.
Ja,
also das, aber das kann es ja nicht alleine nur sein.
Doch.
Echt?
Doch, Mannheim muss sich darauf zurückbesinnen, was sie stark macht. Das ist im Überzahl, das ist ihre Größe ausnützen, das ist über die Härte kommen, das ist dem Gegner unter die Haut gehen und nicht selber unter die Haut gegangen bekommen oder wie auch immer man das nennen will. Und Mannheim muss sich darauf besinnen.
Es ist grammatikalisch auf jeden Fall besser als der dritte Mann, der sonst hier mit dabei ist.
Ja, oder? Danke. Weißt du, also Mannheim muss ich...
Kurz vor Deutsch.
Ja. Ich mein, wenn du dir das Spiel 1 angeguckt hast, was Mannheim da für ein Eisige gespielt hat, ne, und da müssen sie hin zurück. Und die müssen versuchen, die Geschwindigkeit von Berlin zu nehmen, weil Berlin kommt über die Geschwindigkeit, Berlin kommt über das Speed. Und wenn Mannheim mehr anfängt, das Spiel wieder zu kontrollieren und den Puck zu kontrollieren, diktieren sie das Spiel. Aber aktuell laufen sie halt dann hinterher.
Ja, aber ist dann oder was meinst du? Ich finde, Mannheim hat sich... ich finde, die zwei Mannschaften sind ja komplett unterschiedlich aufgestellt. Total. Das heißt, Berlin klein, wendig, technisch brillant. Ja. Mannheim eher groß auf Körper, trotzdem natürlich auch sehr gute Eishockeyspieler dabei. Du sagst ja, Plachty ist einer der unangenehmsten Gegenspieler, gegen die du spielen kannst. Du musst natürlich, da versucht jeder dem anderen sein Spiel aufzuzwingen, das ist schon klar. Und ich glaube auch, dass Mannheim eben versuchen muss, wieder sein Spiel irgendwie durchzudrücken und nicht nur anzunehmen. Also du musst in diese agierende Rolle reinkommen. Genau. Das können die auch, keine Frage. Die haben gestern in Spiel 4 richtig gut gespielt, offensiv und alles. Die haben das Spiel agiert und nicht reagiert. Das war fehlende Effizienz. Das war tatsächlich alles am Ende.
Mhm. Aber das war ja bei Mannheim die ganze Saison schon über.
Und ein unglückliches Foul übrigens dann natürlich auch noch, ne? Die Situation.
Das kommt dann noch dazu, aber.
Und dann bist du zu gierig in Unterzahl und denkst dir, okay, die Chance ist da.
Was
und dann
auch immer, aber du musst als Mannheim zu Hause, musst du in den ersten 40 Minuten mehr als dieses eine Tor machen. Mhm. Weil das Spielerische war da, die Chance war da. Wobei man da auch sagen muss, Berlin hat schon exzellent verteidigt. Also die spielen dieses Boxout vor dem eigenen Tor hervorragend. Und da wird jetzt auch Jake Hildebrand, der hat eine gute Fangquote, alles ja. Ich sage aber auch, die Mannschaft macht es ihm einfach, Saves zu machen. Mhm. Der musste für mich in dieser Serie kaum spektakulären Save auspacken oder irgendwas. Bei Alleingängen ja, da gab es aber jetzt eigentlich gar nichts in Spiel 4 zum Beispiel. Aber der kann da relativ gemütlich wegfangen. Der kriegt Schüsse, die er sieht. Der kriegt, wenn er mal einen Rebound fallen lässt, dann sind da Jonas Müller, Kai Wissmann etc. da und machen da den Hausmeisterjob wunderbar und fegen da weg. Also da ist jetzt nicht so viel passiert vor ihm.
Der Verteidiger nickt und sagt, das wird so stimmen, was Basti Schwede gesagt hat, dass da mal
gut durchgewischt wird. Selber,
nein, auf jeden Fall.
Ja, ich meine,
da gab es ja auch beim letzten Spiel in Berlin eine Situation, da kam der Schuss von außen und die nehmen halt einen Blach da komplett raus und dann bleibt nur so ein halb dahingeworfener Rebound aus dem Slot, der flach dann aufs Tor kommt und dann hat ein Torhüter auf dem Niveau halt. Na, also die Berliner machen das sehr gut, die zweiten Chancen wegzunehmen, weil sie eben wissen, den ersten geben wir unserem Torwart und dann unsere Aufgabe ist, die zweite Chance wegzunehmen.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Im Beef der Saison.
Ja,
ist im Spiel 5. Das alles übrigens dann natürlich morgen. Während wir reden, ist heute hier Montag und das Ganze in der Konferenz. Spiel 5 mit den Adler Mannheim natürlich in Berlin, aber eben auch logischerweise Straubing gegen Schwenningen. Auch da Spiel 5, allerdings beim Serienstand von 2-2. Also das einzige Remis gerade in diesen zwei Serien, die noch offen sind. Lass uns natürlich auch über diese Serie reden. Logisch. Straubing mit einer tollen Hauptrunde wieder und das ist ja irgendwie vielleicht, Maike, wir waren ja gestern in Schwenningen unterwegs und auch wieder zurück übrigens.
Ja, sieht man ja.
deshalb vielleicht noch ein bisschen müde Gesichter, weil es spät nach Hause gekommen in der Nacht. Aber das ist nur eine Nebengeschichte. Wichtig ja eigentlich, eine verrückte Serie, vielleicht die verrückteste Serie, weil irgendwie startet jedes Spiel mit 3-0 oder jetzt gestern auch mit einem 4-0. Zum vierten Mal in Serie. Irgendwie gewinnt immer die Mannschaft, die am Ende das erste Tor erzielt hat. Spiel 3 war natürlich brutal eng mit dem Overtime-Sieg der Wild Wings in Straubing. Aber bevor ich das alles nacherzähle, ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Ich kann mir gerade noch so kein richtiges Urteil bilden, wer diese Serie am Ende gewinnen wird. Ich würde mit Straubing jetzt gehen, weil sie sich den Heimvorteil wieder zurückgeholt haben. Aber das ist auch das Einzige, was ich jetzt anführen könnte.
Ja, ich finde die Serie super interessant. Und das ist so eine Serie, die man ja eigentlich auch haben will. Mhm. Du willst ja eigentlich gar kein so ein 4-0. Das willst du ja in den Playoffs nicht. Du willst ja diesen Thrill. Du willst am liebsten alle Spiele. Das ist schon eine coole Serie, vor allem, weil jetzt beide Teams überraschenderweise, was heißt überraschenderweise, auch mal auswärts gewonnen haben, ja. Wo du erst dachtest, okay, wenn die Serie normal läuft, gewinnt hier jeder sein Heimspiel. Wenn es komplett verrückt läuft, sind da plötzlich nur noch Auswärtssiege drin oder irgendwas. Also, und jetzt hast du beides und du weißt nicht, was da noch kommt. Ja. Und ich finde es tatsächlich auch interessant, wie jeweils unterschiedliche Teams gut in so ein Spiel reinstarten oder durch irgendwelche Umstände auch nicht gut in so ein Spiel reinkommen. Mhm. Dann, und dass sich das immer so abwechselt bei denen. Also diese Serie finde ich auch komplett crazy und überhaupt nicht vorhersehbar.
Sie ist ja auch spannend deshalb, weil du natürlich auf unterschiedlichem Eis spielst. Gibt es ja sonst nicht, dass du zumindest in der Art und Weise in Schwenningen dann diese 4 fehlenden Meter in der Breite hast, der kleineren Eisfläche. Wir haben da immer wieder auch drüber gesprochen, auch gestern. Wie ist da deine Meinung? Weil gestern muss man ja sagen, Spiel 2 war das ein ganz großes Problem für Straubing. Da haben sie eigentlich alles, das, was diese kleine Eisfläche ausmacht, Schwenningen irgendwie gegeben, was sie einfach durch die Heimstärke auch über die Saison schon rausgeholt haben. Ich glaube, es war erst die 7. Heimniederlage überhaupt in dieser Saison. Ist es trotzdem nach wie vor ein Faktor? Gestern war es definitiv keiner. Straubing wusste ganz genau, was sie machen mussten von Beginn an, um das auch so zu spielen, wie man es spielt.
Ja, also gestern war es auf gar keinen Fall ein Faktor. Und zwar ist relativ einfach, meiner Meinung nach, ich habe das Spiel geguckt, meiner Meinung nach
du guckst ja viel Eishockey,
also richtig, auch das, ja, genau. Zu erklären. Und zwar, was Straubing gestern gemacht hat, war, sie haben aus jeder Situation den Abschluss gesucht, weil auf der kleinen Eisfläche, wenn du am Bullykreis, an den Außenhaschmarks bist, bist du auf der kleinen Eisfläche in der Position, wo du einen gefährlichen Schuss zum Tor bringen kannst.
Ja. Ist der Unterschied so krass?
Brutal.
Zu allen anderen Stadien
brutal.
In der Republik?
Ja, ja, ist es? Ja. Weil beim Bulli stehst du mit dem Arsch an der Bande. Und bei allen anderen Stadien hast du nochmal irgendwie einen halben Meter, in Augsburg teilweise einen Meter, je nachdem, sind ja nicht alle gleich groß, ja. Noch Platz. Und wenn du halt in Schwenningen spielst, was ja Schwenningen auch macht, das ist eine Mannschaft, ich glaube, die haben mit die meisten Schüsse in der ganzen Saison, die bringen alles zum Tor, weil du eben auf dieser kleinen Eisfläche überall in der Scoring-Position bist, wenn du das dementsprechend clever spielst.
Musst du kleine Eisfläche lernen, in gewisser Weise?
Auf jeden Fall. Es ist ein ganz anderes Spiel. Du hast weniger Zeit, du hast weniger Platz, du musst das System umstellen ein bisschen. Straubing ist ja auch eine Mannschaft, die viel über Puckbesitz kommt, die auch gerne mal nochmal abdrehen, nochmal einen Regroup machen. Und es geht auf der kleinen Eisfläche, weil wenn du in Schwenningen einen Verteidiger-zu-Verteidiger-Pass machst und willst dann abdrehen, der ist halt an dir dran.
Aber Tini, jetzt haben ja alle Mannschaften schon im zweiten oder dritten Jahr auf der kleinen Eisfläche dort immer wieder gespielt, jetzt in so einer Playoff-Serie auch. Muss man sich trotzdem immer noch dran gewöhnen oder wird das nicht normal dann auch, wenn du da hinfährst?
Na, jetzt in der Playoff-Serie nicht mehr, weil du bist jetzt drin. Aber für mich ist es jedes Jahr aufs Neue, die 2 Spiele in Schwenningen muss ich mich umstellen. Weil einfach dir der Meter fehlt. Selbst es ist ja, fängt ja damit an, dass die Scheibe in meine Ecke gechippt wird, wo ich normalerweise einen Escape-Move mache und kann dann 2-3 Schritte übersetzen automatisch, weil halt einfach der Platz da ist. Den hast du halt in Schwenningen nicht. In Schwenningen ist es ein Schritt und dann ist der halt an dir dran und dann klappt dein Manöver nicht mehr. Also du musst schon umstellen.
Ja, also Straubing gestern ohne große Sorgen, haben das sehr souverän gespielt und auch dieses, was du gesagt hast, diese Schüsse, das hat Schwenning im zweiten Spiel gemacht, das hat Straubing gestern
in Spiel 4 gemacht. Gestern war aber ordentlich was los, mit 10 Minuten Strafen und sowas.
Ja, da genau, das war sicherlich auch ein Punkt, dass Schwenning diese berühmten Emotionen vielleicht nicht so kontrollieren konnte. Phil Hungerecker war einer, der darunter ein Stück weit gelitten hat, weil er ein paar Minuten dann draußen war, nämlich 2 Minuten dann nochmal plus 10 bekommen hat. Wir hören auch mal Phil Hungerecker nach der Niederlage und da merkt man eben auch, wie schwer das, glaube ich, insgesamt zu verarbeiten war, was da gestern passiert ist.
Ja, wir wurden einfach outworked. Also Straubing hat härter gearbeitet wie wir heute. Wir haben viele individuelle Fehler gemacht, wie in Spiel 1. Ja, zum Rest sage ich nichts, weil das ist. Ich sage dazu nichts. Also,
ich habe auch noch gar nicht gefragt.
Ich weiß, aber kann sein, dass du fragst, aber ich. Ich sag dazu nichts, weil das ist Frechheit.
Dann frage ich mal einfach so viel, wie schwer war es dann auch, heute in gewissen Momenten die Emotionen zu kontrollieren und auch ein bisschen nicht so laufen zu lassen und doch noch irgendwie drin zu bleiben aufgrund verschiedener Dinge?
Ja, schon schwierig die Emotionen dann kontrollieren, wenn es, ja, klar, eine ganze Halle steht hinter uns, wir wollen halt komplett Gas geben, aber Ja. Ich sag nichts.
Der Phil hat dich komplett durchschaut, Serge.
Hat der auf meinem Zettel die Frage 2 gelesen? Oder
was? Ich glaube, jeder Spieler hätte gewusst, worauf du hinaus bist bei deiner Frage am Ende.
Also ich muss ganz ehrlich zugeben, Hintergrund, du warst ja als Leiter der Sendung am Start, ja. Mikey, war jetzt nicht, dass wir Phil Hungerecker genommen haben wegen dieser Strafe.
Nee.
Also da hätten wir auch deine Pfaffen gut übrigens nehmen das können. Stimmt, der hatte hinten auch nochmal die Zehner. Genau, also das war einfach, weil er übrigens auch ein sehr aktiver Posten war gestern, ja. Unter anderem auch das Tor gemacht hat. Also das kommt auch übrigens manchmal in die Bewertung mit rein, wen nimmt man?
Ja,
die Leute
klar.
Denken, ja.
Wie er sich rechtfertigt jetzt hier.
Er windet sich wie
natürlich
ein
Aal. Versucht er sich rauszureden. Natürlich wollte der Sensationsjournalismus
rausgewieselt. Komm,
was war da los? Was hast du da gesagt?
Okay, genau so war es. Nein.
Ich habe damit auch nichts zu tun gehabt. Nur du wolltest.
Ja, genau.
Du wolltest.
Ja. One Team, One Dream. Ich merke das schon. Ja. Fahr mir nochmal in den Rücken, mein Freund. Nee, aber da merkte man das auch nochmal so ein bisschen dran, dass das unglaublich schwer war gestern auch mit den Emotionen bei Phil Hungerecker. Also ich verstehe auch, dass er nichts sagen wollte, weil er war unzufrieden mit gewissen Schiedsrichterentscheidungen. Aber auch da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ich verstehe ihn und du hast den Hals und du kannst es super nachvollziehen, gerade in so wichtigen Serien irgendwann. Aber du kannst dann irgendwann nicht den Schiedsrichter dafür verantwortlich machen, wenn du übrigens 0-3, 0-4 schon wieder hinten liegst.
Nein, auf keinen Fall, aber das ist der einfachste Weg, um mal kurz ein bisschen Druck abzulassen.
Ja, ist in Ordnung.
Ne, du kannst ja jetzt,
stelle ich mich auch gerne
für ihn. Du kannst dich ja jetzt nicht da hinstellen und sagen, aber der hat da einen Fehler gemacht und der hat da einen Fehler gemacht und der und der und der, weil du sitzt mit den Jungs jeden Tag zusammen, du weißt, keiner macht einen Fehler mit Absicht und wenn du ein bisschen Druck abbauen willst, schimpf halt mal auf den Schiri.
Ja.
Ist dann okay. Ich denke halt auch, warum die so frustriert waren, die Schwenninger, die hatten gestern die Möglichkeit zu Hause das 3-1 zu machen.
Absolut.
Und werden in ihrer eigenen Halle abgeschossen. Ja. Du gehst ja auch mental mit der Erwartung in das Spiel, ey, wenn wir heute das Ding ziehen, dann haben wir einen Big Point geholt für uns.
Weil der Druck war bei Straubing, logischerweise.
Ja, logisch, ja, logisch. Ja. Logisch, ne? Und du gehst halt mit diesem Gefühl in das Spiel und dann läuft es so komplett anders.
Frage zu guter Letzt, bevor wir auch nochmal die Community hören, weil das gestern auch immer wieder aufkam, ich das gehört habe, Ulle hat es auch gesagt und finde ich irgendwie einen spannenden Aspekt, weil natürlich alle jetzt sagen, pass mal auf, das ist zwar eine Best-of-Seven-Serie, aber jetzt ist es eine Best-of-Three-Serie. Ja, und du musst mental auch genau so da reingehen. Vergiss, was vorher war, es steht halt 2-2, es könnte aber auch 0-0 stehen. Ist das so vom Gedankengang, wie der Spieler versucht, da jetzt reinzugehen, Best-of-Three, und du weißt ganz genau, davon muss ich halt die zwei Dinger holen? Einfach so für eine neue Mindset-Idee.
Klar, jeder hat da eine andere Herangehensweise. Aber natürlich hilft es jetzt zu sagen, okay, die vier Spiele sind vorbei, jetzt haben wir noch drei Spiele und davon musst du zwei gewinnen. Und in den Playoffs musst du sowieso, wie vorhin schon das Beispiel mit den Goldfischen, du musst halt einfach vergessen können. Ne? Das ist vollkommen egal, ob du 6-1, 7-1 oder 15-1 verlierst. In zwei Tagen spielst du wieder und du kannst halt gewinnen. Am Ende steht es dann plus 1, 2, 3, 4, 5 oder was auch immer. Ne? Also du musst vergessen können.
Aber glaubst du, dass sich dann die Spiele jetzt auch so ändern, dass es nicht eben so ist, dass wieder eine Mannschaft 3-0 führt und die andere Mannschaft, weiß ich nicht, viel zu spät ins Spiel findet oder wieder am Anfang zu viele Fehler macht? Weil ich glaube, nach Spiel 2 haben die Straubinger selber gesagt, ja, jetzt heute haben wir die Fehler gemacht.
Ja, du, ich denke, natürlich nehmen die sich vor, dass es nicht von Anfang an so aussieht. Aber man hat ja jetzt gesehen, es sind vier Spiele gespielt und alle Spiele sind so gelaufen. Mhm. Ne? Und logischerweise, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen verhaltener und ein bisschen abwartender gespielt wird, das Spiel morgen, weil es einfach um so viel geht.
Mhm. Community, haben wir noch ein bisschen was?
Community gibt es primär ein Thema tatsächlich.
Und zwar welches?
Morgen ist ja auch eine andere Liga unterwegs in Sachen Playoffs und Viertelfinals. Und,
du meinst die glorreichen Sieben?
Die glorreichen Sieben, und zwar die DEL 2, hat ja morgen sage und schreibe 4-mal Spiel 7. Und
das ist sensationell.
Da ist natürlich jetzt viel in der Community auch unterwegs und natürlich auch an dich, Tine. Ja, das ist natürlich einfach geil. Und vielleicht so deine Meinung dazu, was, weiß ich nicht, wie viel verfolgst du auch vielleicht DEL 2 und allgemein Aufstieg, Abstieg? Augsburg wartet ja im Endeffekt.
Ich wollte gerade sagen, ist ja relevant,
auf morgen,
wegen Kassel und Krefeld.
Komplett. Ja,
absolut. Also ich sag mal, die können ja beide rausgehen, dann wüsste ja Augsburg, wir sind safe, falls
genau,
das morgen so kommen sollte.
Genau, aber wenn sie beide weiterkommen, wäre natürlich dann, aber dann treffen sie aufeinander, glaube ich, ne? Das müsste, weil Krefeld ist über die Pre-Playoffs reingekommen und Kassel als erster.
Die erste Playoff-Runde, das ist richtig, genau.
Ne, da würden sie aufeinandertreffen, da hättest du schon mal einen weniger, der gefährlich werden kann als Augsburg. Aber wenn du jetzt die Serien anguckst, Krefeld ist von einem 3-0 zurückgekommen. Weißwasser spielt gegen Kassel, kommt von einem 3-1 zurück gegen Tabellenersten.
Ja.
Ne? Das Momentum ist meiner Meinung nach ganz klar jetzt auf Krefelder Seite, aber auf der anderen Seite ganz klar auf Weißwasser Seite. Mhm. Ne, das werden Schlachten.
Und Spiel naja, sieben. Und vor allem, wer hat da wieder was zu verlieren?
Genau.
Nur Krefeld und Kassel eigentlich, weil genau. Die zwei ja aufsteigen
wollen. Genau. Und ich bin der Meinung, das werden richtige Schlachten morgen, weil Spiel 7 ist sowieso immer hart. Und dann hast du Vereine wie eben Kassel und Krefeld, wo natürlich meiner Meinung nach auch, weil ich so wäre, wenn ich bei Weißwasser spielen würde, würde ich sagen, den Krefeldern geben wir es heute mal, oder den Kasslern geben wir es heute mal richtig, weil die steigen nicht auf. Ne? Also, ne, du hast ja auch diesen extra Motivationskitzel mit dabei, ja. Wo du sagst, ey, ne? Wir hauen den noch mal einen auf den Deckel jetzt, dann sind sie 2 Jahre in Folge nicht aufgestiegen als abgeschlagener Tabellenerster. Und hahaha, also das, ich glaube, dass die Jungs da in der Kabine richtig heiß sind.
Wird spannend auf jeden Fall, irre. Was ist deine Meinung? Ist, glaube ich, auch immer wieder eine Frage in der Community, eben rund um das Thema Auf- und Abstieg. Wir kriegen das ja immer wieder mit, dass viele es bemängeln natürlich, dass die Wartezeit hoch oder lange sein kann. Könnte jetzt passieren, dass Augsburg morgen vielleicht sogar schon Bescheid weiß am Abend, dann wäre es eigentlich gar keine große Wartezeit. Aber wie ist so dein Gefühl gerade? Sollte sich da mal wieder der eine oder andere Gedanken drüber machen? Ist es nicht die finale Idee, so wie es sich gerade darstellt? Wir reden oft drüber und kommen immer nicht so zu einer richtigen Conclusio.
Also ich denke, dass der Auf- und Abstieg schon auch irgendwo Sinn macht. Aber ich denke, dass der Letzte einfach absteigen sollte, wie das in jeder anderen Sportart auch ist. Oder du machst ein Relegationsspiel, meinetwegen der Erste gegen den Letzten oder wie auch immer. Aber diese Warterei und dass du quasi die DEL mehr oder weniger zu einer Meldeliga dadurch machst, finde ich ein bisschen schwierig, weil ne, nach 52 Spielen hast du es nicht geschafft, nicht Letzter zu werden. Dann hast du es meiner Meinung nach auch dann, wenn du einen Auf- und Abstieg hast, dann musst du halt auch dann die Pille schlucken und absteigen.
Also keine Playdowns.
Nein, warum denn? Ich meine, dann müsste der Modus in der 2. Liga auch geändert werden, dann kannst du keine Playoffs mehr spielen, dann musst du aber...
Das finde ich jetzt nicht.
Ja, weil eigentlich würden ja Playdowns sozusagen das Leben etwas verlängern für die Mannschaften unten genau. Und dementsprechend die Zeit verkürzen, um eine Entscheidung auch aus der DL2 heranzuführen.
Genau, um dann den Meister vielleicht gegen den Verlierer der Playdowns spielen zu lassen. In der echten Verzahnung, in der sportlichen.
Ja, aber und wenn, mehr Heimspiele. Es fordert doch immer alle, wir brauchen Heimspiele, um auch Geld einzunehmen. Aber
wenn du jetzt Playdowns machen die ja ausverkaufte Hallen.
Aber wenn du jetzt Playdowns machst, hat jetzt Augsburg seit dem 5. März kein Spiel mehr. Und der zweite Ligameister, der ist die ganze Zeit am Rollen.
Nein, die hätten ja auch noch, weißt du, die letzten 4.
Ach so. Wenn wir Playdowns in der DL machen,
ja.
Dann würdest du jetzt ein paar Wochen spielen, sag ich mal.
Ja, oder? Ja.
Genau, dann würdest du die Zeit verkürzen. Ja,
dann mach so, meinetwegen. Dann lass die zwei Letzten gegen die zwei Ersten spielen und dann...
Du kannst es ja auch anders timen. Du kannst ja entweder die DL verlängert ihre Saison noch ein bisschen, wobei du da ja schon an der Grenze bist, oder die DEL2, die ja jetzt zum Beispiel nicht so... Picht drauf ist auf die International Breaks und sowas, zieht ihre Saison vielleicht ein bisschen vor, dass man sich da entgegenkommt, dass man mit dem, dass der DEL2-Meister vielleicht ein bisschen früher feststeht und dass das eben dann so läuft, dass man mit den Playdowns diese zwei Mannschaften hätte, die dann nochmal gegeneinander spielen, parallel zum DEL-Finale oder irgendwie sowas. Ja. Also ich glaube, zeitlich könnte man sich da schon irgendwie entgegenkommen und arrangieren.
Aber an sich finde ich den Auf- und Abstieg gut, weil es geht bis zum letzten Spieltag um was. Na, ja, du hast jetzt nicht irgendwie Mannschaften, die...
Aber was passiert jetzt da? Lass Krefeld und Kassel heute morgen rausgehen, dann passiert da gar nichts mehr. Dann wird einer DEL2-Meister, ja, und gut ist. Aber da frage ich mich immer, warum soll der nicht aufsteigen? Warum steigt denn der nicht einfach auf?
Ja, eben.
Also warum musst du da melden? Warum musst du da irgendwas hinterlegen? Warum musst du das und das haben? Lass doch den sportlichen Gewinner der DEL2 aufsteigen und gut ist.
Dann wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nichts Genaues, aber es wird sich spätestens morgen ein Stück weiter klären, das Licht im Dunkel. Dann zu guter Letzt, weil wir müssen den Deckel drauf machen auf diese feine Show
und natürlich den
Brotzeitteller gleich
komplett. Vor lauter Labern kommen wir hier zu nichts.
Ja, wir leben ja von Luft und Eishockey, ne? Richtig. Andere von Luft und Liebe, so ist es. Ich sag schon mal danke, Magic.
Danke,
dir euch. Danke, Basti.
Danke,
mit Tisch. Aber den berühmten letzten Worten von Tine Braun. Du darfst noch runterschlucken. Was ist dein Wunsch für die kommende Saison? Also wir wünschen dir natürlich, dass du eine gesunde, neue Saison spielen kannst, dass du so lange Eishockey spielen kannst, wie du auch in deinem Körper und vor allem auch im Köpfchen drinsteckst, weil du musst ja auch Lust und Laune haben dazu. Was wünschst du dir selber für das, was noch kommt in deiner Karriere? Man darf ja durchaus sagen, es ist der Herbst.
Ja, ist schon fast Winter mittlerweile. Ja,
das wollte ich hören, aber ich wollte es nicht sagen. Aber es ist noch kein kalter Winter.
Nein. Also natürlich wünsche ich mir für mich selbst, dass ich gesund bleibe.
Ja.
Und nicht aufgrund von irgendeiner schweren Verletzung aufhören muss, sondern irgendwann dann den Zeitpunkt selber wählen kann. Und für nächstes Jahr wünsche ich mir, wenn ich in die Glaskugel gucken könnte, würde ich mir eine direkte Playoff-Qualifikation nicht über die Pre-Playoff-Runde und einfach Spaß haben, eine schöne Saison spielen, volle Hütten, geile Schlachten und dann, passt das für mich.
Das wünschen wir dir auch. Ist ja viel Bewegung drin bei deinem Verein. Mal gucken, wie er dann zur neuen Saison dann auch durchstartet. Aber jetzt sind wir erst nochmal in der aktuellen und freuen uns auf die Penny DL Playoffs mit den Halbfinals dann. Aber erstmal natürlich morgen am Dienstag mit Spiel 5, Konferenz oder natürlich in den Einzelspielen unsere Viertelfinals. Und dann sind wir gespannt. Berlin kann den Deckel drauf machen, aber vielleicht gibt es ja auch das Comeback der Adler Mannheim. Danke, Tine, für deinen Besuch.
Hat uns auch viel Spaß gemacht.
Danke für die Einladung. Großer Spaß und verweil noch ein bisschen hier bei unserem Lagerfeuer. Ja? Ja, gleich holst du die Gitarre raus und dann geht's rund.
Wir machen es ein bisschen warm im Nacken.
Ja, aber. Wir machen es trotzdem noch gemütlich hier. Also vielen Dank fürs Zuschauen da draußen und Zuhören natürlich auch für alle, die den Podcast genießen und seid bereit für die Playoffs, denn wir sind ja immer noch mittendrin in der geilsten Zeit. Ciao, ciao.
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 Deutschlands größtes Eishockey-Angebot. Nur bei Magenta Sport.